tanzt die mit Berger und Berger.
Das Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit.
Am Sonntag, den, jetzt muss ich schnell gucken, 12. August um insgesamt 15.31 Uhr ist das Fachmagazin für journalistisches Halbwissen und Schönheit und Gesundheit mit
Bundesberger Frank und Bundesberger Tim.
Auf 90,2.
Und natürlich im Internet unter loro.de.
Der Tanz mit Berger und Berger.
Mein schönstes Thema heute wird sein, ein Mann darf ein Rolling Stone Logo nicht auf sein Pferd tätowieren.
Sich in der Kindheit zu konzentrieren, also das zu können, ist nach einer Studie für den akademischen Erfolg wichtiger als Lese- und Rechenfähigkeiten.
Wenig Lügen ist gesund.
Die Commerzbank steigt aus dem Nahrungsgeschäft aus.
Und Musik im Taz, im Tanztee. Tja, Herr Berger, Beautiful Day. Herzlich willkommen im Tanztee. Um insgesamt 15:08 und 32 Sekunden im Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit.
Und Füllungen in den Zähnen.
Herr Berger, Sie sind schon wieder richtig gut vorbereitet. Die Zähne sind geputzt, nehme ich
an. Nein, die sind frisch gefüllt mit Streuseln. Und ich bin froh, dass ich diesmal nicht das Salz vergessen habe, denn das macht noch so eine spezielle Qualität aus.
Ach, Sie haben den erstmal ein bisschen Eigenwerbung machen, ja? Herr Berger ist ja
für den eigenen Kuchen.
Der Kuchen, den Herr Berger heute Morgen kurz nach Sonnenaufgang selber angerührt und gebacken hat,
ja? Ja, wir hatten tatsächlich hat sich jemand auf Facebook nicht gemeldet.
Ja.
Und für diesen Nicht-Gewinner, wir hatten eine Umfrage gemacht, was im Fruchtsaft versteckt ist. Es handelt sich um Gelatine.
Mhm.
Und für diesen Nicht-Gewinner habe ich extra einen Kuchen gebacken.
Oh.
Einen Apfelkuchen mit typischen August-Äpfeln.
Ja.
Die Äpfel kommen aus der Wismarer Altstadt. Vielen Dank nochmal an den großzügigen Sponsor. Reinhard Berger, die hat diese Äpfel. Wird jetzt neidisch sein, dass wir jetzt den Kuchen selber essen müssen.
Ja.
Aber so ist das.
Ja, Herr Berger, da gibt es jetzt eine neue Seite auf Facebook. Die Bergers haben dieses Medium entdeckt für sich, ja?
Ja, unglaublich.
Ja, man kann jetzt.
Zufällig sind wir.
Da auch immer Podcasts und so sich anhören, die ganze Woche über Berger und Berger hören, wer so weit unten ist.
Und viel Zeit hat.
Ja.
Und, oder einfach mal.
Ja.
Was einfach hören möchte, oder einfach mal ganz einfach prokrastinieren.
Hm.
Gibt ja Menschen, die machen ihre Wohnung sauber, aber ich denke, das kann man sich auch sparen, indem man gleich
Berger und Berger hört.
Ja.
Ja.
Allerdings ohne Musik.
Ja, ohne Musik. Manche sagen Juhu, manche sagen Oh mein Gott.
Und die Dritten hören endlich mal zu.
Herr Berger, eigentlich ist es ja auch schön, da kann sich der Hörer jetzt die ganze Woche was vom Pferd erzählen lassen. Apropos Pferd, können Sie sich vorstellen,
Wiederholung mit Ihnen zu gestalten? Ja, kann ich. Obwohl Pferde sind ja nicht Wiederkäuer.
Was?
Oder sind Pferde Wiederkäuer?
Ein Mann darf, wo sind Sie denn jetzt, Herr Berger? Um welche Ecke?
Wo
sind Sie abgebogen gerade?
Ich reite mit Ihnen
durch die Prärie.
Ja, und ich sehe wilde Fusselrollen an uns vorbei zischen.
Ja. Schön.
Ganz gemütlich.
So, und jetzt, ein Mann darf sein Pferd nicht mit einem Rolling Stones Logo tätowieren.
Wieso das denn? Da kann er doch, gibt es da Rechte da drauf?
Achso, meinen Sie, wenn er jetzt was anderes drauf machen möchte, als das Rolling Stones Logo, dann darf er oder was?
Ja, er könnte doch zum Beispiel ein Ohr nehmen von den Rolling Stones.
Ein Ohr, ja stimmt, das ist ja die Zunge, die da rausgestreckt wird. Wenn es das Ohr von Mick Jagger wäre, würde es vielleicht gehen, meinen Sie? Ja,
ja. Gibt es da einen Abdruck?
Aber wenn jetzt die Frage ist ja, wo er das hinmachen würde. Stellen Sie sich mal vor, der macht das hinten aufs Hinterteil.
Ja? Das Rolling Stone.
Ja, aufs Hinterteil, dann wäre das ja quasi ein Ohr auf dem Hintern, also ein Arsch mit Ohren sozusagen.
Besser hätte ich es nicht sagen können. Ist denn dieses Pferd ein Nacktpferd, wie man das bei Hunden kennt? Oder das Tattoo muss ja auch einen Wiedererkennungswert haben.
Wieso?
Ja, wie? Oder wird
Nacktpferd?
Ja, der will jetzt ein Mensch.
Ja.
Ein Rolling Stones Logo auf sein Pferd
tätowieren.
Hat er denn seine eigene Pferdegruppe? Also wie man das kennt im Wilden Westen. Früher hat man die Pferde doch markiert mit einem Branding.
Ja.
Das ist überhaupt die Idee, soll das nicht tätowieren, sondern diese Zunge auf das Pferd.
Aufbrennen.
Ja. Hm? Man würde doch das Logo bei einer Tätowierung gar nicht sehen, oder wird das irgendwie am rechten Nasenflügel eintätowiert?
Tiere dürfen nicht tätowiert werden, soweit die Tätowierung nicht gesetzlich für Kennzeichnungszwecke zugelassen ist. Dies hat das Oberverwaltungsgericht, wer das mal jetzt kurz wissen will, wie das abgekürzt wird, OVG. Hm. Das hat nichts mit öffentlichen Verkehrsdingens zu tun, ne? OVG ist das Oberverwaltungsgericht, in einem Verfahren um das Vorhaben eines Mannes entschieden, ein Pferd mit dem Rolling Stones oder mit der Zunge von den tätowieren zu lassen. Das Tätowieren von Tieren sei nicht mit dem Tierschutzrecht zu vereinbaren, befand das Gericht. Laut Tierschutzgesetz dürfte niemand einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leid und Schäden zufügen. Ja, aber vielleicht mag das Pferd ja die Rolling Stones und man tut dem Pferd jetzt Unrecht, weil es im Stall steht und einen Zappen hat, aber richtig.
Ja, ist richtig enttäuscht und will jetzt erstmal nicht in die Pferdeschule gehen. Und denkt sich, was soll's, ich habe da schon 3 Piercings, wieso darf ich jetzt nicht dieses Logo?
Der Mann hatte nach Gerichtsangaben ein Gewerbe Tätowier-Service für Tiere angemeldet und bereits den rechten hinteren Oberschenkeln eines Schimmelponys mit einer rund 15 cm großen Skizze der Rolling Stones Zunge versehen lassen. Der Kreis Crossfeld untersagte ihm jedoch per Ordnungsverfügung Tiere zu tätowieren und tätowieren zu lassen. Ja.
Darf man denn jetzt, also Kühe werden ja tätowiert für Werbezwecke, denn die Kuh ist ja nicht von ohnehin lila geworden.
Ja, stimmt, allerdings, da müsste man eigentlich oder wirklich, also da jemanden vor die Oberverwaltungsgerichtsgeschichte da Maschinerie schleppen, ne?
Ja.
Und Milka verklagen.
Oder hat diese Kuh die Luft angehalten und hat gesagt, wenn ich jetzt nicht hier frisches Heu kriege, dann mache ich gar nichts mehr und so ist sie lila an. Also wir kennen das ja, wenn die Luft ein bisschen abgeschnürt ist.
Ja.
Wir kennen das von vielen Streitereien mit den Geschwistern.
Ja.
Und man Echt? Läuft dann.
Hat man sie stranguliert?
Früher, nein, als nein.
In Streiten?
Nein.
In Streiten?
In Streiten?
In Streize?
Nein, so, das war anders, denke ich. Ich bin mehr vom Laufen rot angelaufen.
Ja, ja. Aber das ging schnell bei Ihnen wahrscheinlich, sind ja unsportlich.
Ich bin un?
Ja.
Weiß ich nicht. Ich habe das gestern bewiesen. Ich habe Beton aus vielen möglichen.
Haben Sie?
Ja, ich habe Beton rausgemeißelt. Also das war sehr sportlich und ich habe keinen Muskelkater davon bekommen. Das ist natürlich gelogen. Und wenn ich keinen bekommen hätte, dann würde ich ja sagen, dass das in meiner normalen Arbeitszeit ganz üblich wäre. Dass, also die Anstrengung hat mich nicht überangestrengt.
Aha.
Wie zum Beispiel die Commerzbank überangestrengt wurde. Da hat Foodwatch lange dran gearbeitet. Ich sage schon wieder Foodwatch. Ich meine natürlich Woodwatch, Foodwatch.
Was?
Ich komme mal durcheinander mit diesem Food und Foot. Sie wissen, was ich meine.
Ja.
Das wäre sonst ein Fußüberwachungssystem. Aha. Und ich weiß nicht, welcher.
Seit wann bemühen Sie sich denn jetzt, englische Worte richtig auszusprechen?
Ich habe aus Facebook-Kreisen eine E-Mail bekommen.
Ja.
Und da war ich überrascht.
Dass, und?
Ich finde es aber mit dem, es gibt ja den grünen Fingerabdruck. Hm? Und warum soll es auch nicht den grünen Fußabdruck geben? Also ist Footwatch eigentlich doch auch nur mich da mal hinaus.
Gut, und das gibt es dann nach der nächsten Musik.
Genau.
Irgendwas Spannendes schon, warum das so wichtig ist? Weil sonst würde ich sofort abschalten. Das
weil die
klingt
Welt dann,
überhaupt nicht spannend.
Weil eine kleine Organisation mit ein paar Angestellten tatsächlich die zweitgrößte Bank bewegen konnte, etwas zu tun.
One day, baby, we'll be old.
Wankelmut mit One Day im Tanztee. 15:23 und insgesamt 35 Sekunden, Herr Berger. Die Commerzbank drückt am Schuh oder irgendwas bewegt sich jetzt wieder mal ein Thema über diese Bank zu machen.
Ja, es ist bewegend. In dem Fall hat eine kleine Gruppe, und zwar Foodwatch, etwas erreicht.
Wie heißen die?
Foodwatch.
Foodwatch.
Food.
So Food.
Wie, so, Watch. Wie, so wie Essensbeobachter.
Ja.
Oder Lebensmittel.
Nicht Foodwatch, sondern Foodwatch.
Ja, genau.
Ah, jetzt haben wir den feinen Unterschied rausgearbeitet.
Endlich. Ja. Berger und Berger sind dafür da, feine Unterschiede herauszuarbeiten.
Berger und Berger machen den Unterschied.
Einen besseren Slogan habe ich jetzt auch nicht. Meinen Sie, man sollte auch in uns investieren? Wir sind ja quasi ein Lebensmittel für viele, ja. Rostocker. Mhm. Ist das ganz wichtig, sonntags sich zu versorgen mit dem Kartoffeleintopf, Berger und Berger. Oder so ähnlich.
So, ja, könnte man genau so ausdrücken, Herr Berger.
Waren Sie kommen eigentlich Sie mal ein Kindergartenkind? In
ja,
meiner
natürlich.
Kartoffelsuppe
ja.
war immer so ganz viel ekelhafter Speck drumherum um ja. so ein Fleischfetzen.
Ja.
Und wir mussten es essen.
Oha.
Und durften es nicht ausspucken. Also einigen Kindern wurde sogar der Mund zugehalten. Ich habe es gesehen. Also mein Nachbarkind damals.
Als ja,
ich
musste, musste es runterschlucken, wurde gezwungen.
Ja.
Ja.
Die Gusche zugehalten.
Ja, das war
und
damals
den Kopf,
noch.
Kopf in den Nacken.
Das macht man heute nicht mehr, das war damals.
Nicht lang schnacken.
Ja, Erziehungsmethode, wie esse ich richtig?
Ja, ich habe es geschafft, meinen plumpen Speck unter den Tisch fallen zu lassen.
Haben Sie trotzdem geschafft, ja?
Und dort.
Aber da waren Sie der moralische Sieger des Tages.
Ja, ich habe das
ja.
unter. Und ich habe es dann heimlich wieder aufgehoben. Also es gibt ja, man darf die Spuren nicht hinterlassen. Ganz wichtig, wenn man.
Wenn man schon lügt und betrügt.
Das war kein Lügen, das war ein Lebensmittelhandel, verstehen Sie? Ich habe das unter den Tisch gehandelt.
Ja, aber Sie haben sich selbst betrogen. Sie haben das ja gar nicht, das wichtig ist für Sie. Also die Kindergärtnerin meinte, der kleine Tim braucht Speck.
Und aus meinem Bauch ist trotzdem ja. etwas geworden. Er ist schön, prächtig.
Stimmt.
Leider ungleichmäßig behaart, das habe ich heute Morgen im Spiegel festgestellt.
Aber das war mehr ein Marmeladen- und Kuchenbauch.
Allerdings. Zurück zu dem anderen großen Bauch.
Sieht man das äußerlich, da Unterschiede? Ob es ein Wurstbauch ist oder ein Marmeladenbauch?
Ja, man kann auch einen Bierbauch wunderbar an seiner Prallheit erkennen.
Ja. Ja.
Es könnte natürlich auch sein, dass ein riesiger Tumor dahinter steckt.
Ach so.
Aber das glaube ich nicht.
Nee.
Das wird schon Bier sein, also der einfache Genuss von.
Jetzt, eigentlich war jetzt Foodwatch.
Ja, wir haben jetzt andere Lebensmittel. Folgendes, warum sollte man eigentlich nicht mit Lebensmitteln so sehr handeln, wie man das könnte? Also es gibt starke Indizien dafür, dass Finanzinvestoren mit ihren Wetten an den Rohstoffmärkten die Preise für Grundnahrungsmittel nach oben treiben. Und da gibt es ganz viele Beispiele. So hat sich etwa die Zahl der Terminkontrakte auf Weizen an einem der wichtigsten Handelsplätze, nämlich dem Chicago Board of Trade, kurz CBOT, in den vergangenen 10 Jahren verfünffacht, obwohl die Erntemenge fast konstant geblieben ist. Gleichzeitig hat sich der Weizenpreis verdoppelt.
Ja,
ja.
Die Weizenmafia in Form von Banken.
Nein, naja, es gibt die Wirtschaftskrise und die
ja.
Leute wissen nicht, wohin mit ihrem Geld. Und so gibt es auch Rentenfonds.
Ja.
Die denken sich, ja, gehen wir an die Chicagoer Börse und handeln dort mit Weizen. Zudem hat sich noch etwas anderes verändert. Es gibt mehr Biokraftstoff.
Ja.
So wird 16% in Deutschland, das habe ich in einer Doku gesehen, auf Phoenix, 16% des Getreides in Deutschland wird für Biogas verwandt.
Ja.
In den USA sind es 40% des dortigen angebauten Weizen.
Ja.
Und allein schon der Handel mit diesem Mais, der eigentlich auch einen schönen Maisfladen hätte werden sein können, wollen dürfen, dieser Fladen wird ja verbrannt. Und
oder
das erhöht die Lebensmittelpreise in Mexiko, dass dieses Lebensmittel
ja.
verbrannt wird, statt dass man das.
So macht man das
als,
ja. Aus Mais kann man auch Becher machen, gibt es jetzt so. Oder seit einer Weile so abbaubar, biologisch abbaubare aus Mais.
Ja, aus Kartoffeln auch.
Ja, Herr Berger.
Man kann auch aus Kartoffeln mittlerweile schon Papier
und
herstellen.
Wissen Sie, wo das Wort Rock'n'Roll herkommt? Rock'n'Roll?
Nee.
Roll heißt Brötchen, ne? Englisch? Roll heißt Brötchen.
Ja.
Deswegen heißt das Rockenbrötchen.
Ah.
Rock'n'Roll.
Jetzt verstehe ich das.
Ja, da kommt es her.
Was für ein Schlachtruf. Das könnte ja auch von einem Bäcker erfunden sein.
Ja, ja.
Ja. Und Foodwatch hat es jetzt endlich geschafft, eine Bank zu überzeugen, die zweitgrößte Bank in Deutschland, die Commerzbank, von diesen Investitionen, also von diesen Spekulationen über Lebensmittel Abstand zu nehmen und hofft sich, dass auch andere große Banken diesem Beispiel folgen werden.
Oh, das ist doch schön.
Ja, ist nur so als.
Ich dachte, Sie ziehen jetzt über die Bank her, aber das ist ja im Gegenteil.
Ich frage mich, ob es in Zukunft bald ob wir kolumbianischen Modell folgen werden. Und zwar gibt es in Kolumbien einen ganz neuen Trend.
Mhm.
Es gibt Stickeralben,
ja.
aber nicht von Seglern oder Fußballern.
Ja, Segler?
Segler. Es war nur eine Idee.
So.
Mir fiel jetzt kein anderer Sport ein.
Ach so.
Und mir ist aufgefallen, dass ich hier an der Küste überhaupt nicht segeln gelernt habe. Ich hatte das nicht in meinem Schulunterricht.
Was ist denn jetzt drin in diesen Alben?
Drogenbosse.
Drogenbosse
die Kinder,
statt Fußballspiele.
Ja, es gibt eine 16-seitige Zeitschrift. Und zwar in der Stadt Medellin. Wahrscheinlich falsch aussprechen.
Medellin.
Danke. Sie kennen die Stadt?
Natürlich, ich habe doch auch alle Drogenbosse zu Hause.
Ganz, haben Sie einen ganz berühmten?
Nee.
Früher hieß hier mal so eine Kneipe in der Wismar.
Escobar?
So. Ja.
Das wäre mir auch gleich als erstes eingefallen.
Der war mal Staatsfeind Nummer 1 und bis 93 einer der meistgejagtesten Verbrecher der Welt.
Aha.
Ja. Und er schaffte es auch an die Spitze dieses Heftchens, das dort vertrieben wird. Nun überlegen andere Behörden, ob man das nicht vielleicht verbieten sollte. Und ich frage mich, ob man hier in Deutschland nicht auch so ein Stickerheftchen sammeln sollte und man könnte halt die Vorstände von Porsche, von der Deutschen Bank, von
alle rein.
Ja. Alle rein und dann noch ein paar korrupte Politiker, da haben wir auch welche.
Ja, und dann zahlen drunter noch, wie viel sie verdienen an Gehältern so und dann kann man da Quartett spielen oder wie es heißt hier so.
Ja.
Ja,
die Titanic.
Ich habe einen Ackermann. Was hast du?
Ja, aber ich weiß nicht, das Spiel müsste irgendwie zurückwirkend aktuell sein.
Auch,
er ist ja jetzt nur noch Aufsichtsrat.
Ich finde auch, man müsste auch noch ein paar Politiker mit reinbringen dann.
Ja, das sage ich doch. Hören Sie mir zu?
Nee.
Es gibt, die Titanic hat was sehr Schönes gemacht. Vor ein paar Monaten hatten sie, wenn man das Hauptblatt öffnet, wie beim Playboy, wenn man das Playmate sich so aufklappt und rauszieht, hat die Titanic etwas Ähnliches. Ja. Und sie haben ganz viele korrupte Menschen da gezeigt, also diese, wovon wir eben gerade geredet haben.
Mhm.
Also, oder Menschen, die zu Korruption neigen. Wir können jetzt nicht, wir dürfen hier nicht popularisieren.
Das ist ja Spekulation.
Und ich bin auch ganz gegen pauschale Urteile.
Natürlich.
Auf jeden Fall hat sie solche Menschen wie Herrn. Also der Typ vom Feld, also die haben den benannt.
Vom Acker.
Ja, und haben gesagt, was sie verdienen und dann haben sie da drunter geschrieben, die Pest. Und, und haben das auch bei anderen Leuten geschrieben, welche Krankheiten oder mögen ihr alle Zähne ausfallen bis auf einen und der soll schmerzen. Oder solche Sprüche, ja.
Ja.
Ich weiß leider die Titanic-Nummer nicht mehr, aber sonst würde ich das hier auch empfehlen.
Herr Berger, wer weniger lügt, ist gesünder.
Der ist
gesünder mit S und nicht mit SZ.
Das kann ich ja gar nicht glauben. So gesund, wie Sie leben?
Fanfalo mit Harold T. Wilkins und wer es wissen möchte, davor waren FM Belfast mit Stripes. Ihr seid im Tanztee 5 zu 38 und insgesamt 37 Sekunden, 39 Sekunden.
Ich empfehle Ihnen jetzt schon seit vielen Jahren, dass Sie doch sagen könnten beim nächsten Piep. Oder Pup oder Papp oder was auch immer Sie für ein Geräusch generieren möchten.
Ja, Herr Berger, wer lügt, lebt nicht so gesund oder so.
Oder so, oder lebt einfach besser.
Haben Sie heute Morgen schon oder heute im Laufe des Tages schon eine kleine Notlüge anbringen müssen?
Ja, als ich die unregelmäßige Behaarung meines Bauches betrachtet habe, habe ich mir gesagt, Mensch, siehst du gut aus.
Ja gut, das ist eine kleine, das ist eine Notlüge.
Und ich habe auch ein bisschen nachgeholfen, ich habe einen Bauch eingezogen. Was wahrscheinlich auch zu der unregelmäßigen Behaarung.
Haben Sie sich sozusagen doppelt belogen. Einmal, indem Sie den Bauch einziehen und zweitens mal, indem Sie das noch gutheißen, dass Sie da dadurch ja noch, gut wegkommen.
Zweimal? War das zweimal? Nein, das ist
doppelt belügen. Wenn Sie den Bauch rausstrecken und sagen, ich sehe aber gut aus, ist es nur einmal.
Dann
wenn,
ist es Ironie, Herr Berger.
Wenn Sie ihn reinziehen und sagen, ich bin aber ein toller Hecht, dann ist es zweimal gelogen.
Aber Herr Berger, man muss sich doch auch selber glauben. Das ist doch unglaubwürdig, wenn ich mit überlappendem Bauch über den Gürtel hinüber schwappend, dann kann ich mir ja gar nicht glauben.
Es verbietet Ihnen niemand, Herr Berger, dass Sie an sich glauben. Das ist ja, es ist ja auch sehr schön.
Das weiß ich, wir leben ja in einem freien Land.
Ja, aber wenn es dann dazu kommt, dass Sie sich selbst belügen, dann jeder so, wie es braucht. Er.
Ja, und Sie haben sich heute Morgen noch nie belogen, oder? Sie
nee, der Tag ist für mich noch nicht so lang, seit ich die Sonne sehe.
Ist ja gerade erst...
Ja, Herr Berger, Ehrlichkeit zahlt sich an ganz unerwarteter Stelle aus. Wer die kleinen Alltagslügen vermeidet, verbessert seine Gesundheit. Dieses Ergebnis haben Forscher beim Treffen der American Psychological Association vorgestellt. 10 Wochen lang nicht lügen, das war die Aufgabe, die Anita Kelly und ihre Kollegen von der University of Notre Dame in Indiana, das ist, wer es nicht weiß, in den USA, der Hälfte der 110 Versuchspersonen stellte. Also die Aufgabe haben sie, der Hälfte von 110 Leuten gestellt. Die andere Hälfte diente als Kontrollgruppe ohne spezielle Instruktionen.
Wurde dieses Thema nicht schon mal verfilmt?
Wie heißt denn der Film?
Weiß ich nicht, aber es ist ein amerikanischer Schauspieler.
Hat er in Indiana gespielt, in einer Universität?
Nein, ich meine nicht Indiana Jones, sondern ich meine jemand, der, ach, ist auch nicht so wichtig.
Die Teilnehmer der noch nicht veröffentlichten Studie waren zwischen 18 und 71 Jahre alt, mit einem Durchschnittsalter von 31 Jahren. Alle statteten einmal in der Woche dem Labor einen Besuch ab, um ihre Gesundheits- und Beziehungswerte abfragen und messen zu lassen. Bei der Gelegenheit wurde auch mittels eines Lügendetektors analysiert, wie viele große und kleine Lügen sie die Woche erzählt hatten.
Nun wissen wir doch alle, der Ehrliche ist der Dumme, oder nicht? Wir wurden schon oft genug bestraft.
Nee, ehrlich wird am längsten.
Was ist denn jetzt Lügen? Hat Lügen was mit Ehrlichkeit überhaupt zu tun? Durften die Menschen denn auch während dieser 10 Wochen zum Beispiel gratis Downloads vollführen, wie es zum Beispiel auf unserer Internetseite möglich ist, um den Tanz den nochmal nachzuhören?
Sie meinen jetzt die Facebook-Seite, ne?
Ja, das wäre ja dann legal, aber wenn ich jetzt, ist Ihnen schon mal bewusst geworden, dass dieses Internet Clown, also dieses Clown im Internet, meine ich natürlich, dass das gar nicht wahrhaftig als Diebstahl wahrgenommen wird, aber wenn ich jetzt schwarz fahre mit der Straßenbahn,
ja,
dann ist das ja auch ein Bestehlen der RSAG.
Ja. Ja?
Und im Laden, wenn ich da mal einen Schlüpfer klaue?
Ja, machen Sie das?
Mal, habe ich gesagt.
Ach so.
Also wenn ich das mal mache, ja, machen würde, dann so, wäre also aber eine Musik aus dem Internet, ja, also ein den Künstler gerade zu beklauen, ja, dessen Musik man,
ach,
ja auch
Sie meinen,
gut findet.
Ach, so, das, ach Sie meinen, da haben wir gar nicht, kann ich das Problem mit, das ist so ein Delikt, ach das hat sich so.
Kann mal vorkommen, ja.
Ja.
Aber es ist quasi so, als würde man eine Single bei Saturn mopsen.
Stimmt, ja. Ja. Um das auch nochmal.
Gehört jetzt die Ehrlichkeit zum Lügen dazu? Also wenn ich
die
jetzt
Ehrlichkeit gehört zum Lügen dazu?
Na, es geht mir darum, ob die Patienten, die jetzt da gezwungen wurden, sich vollkommen unmenschlich zu verhalten, denn ich denke, 200 Mal Lügen am Tag ist ganz normal.
Also in der Sendung, wenn ich sie angucke, ich glaube 40 Mal, ungelogen.
Oh, denn, ja 40, sehen Sie, ich habe auch heute Morgen gedacht, als ich in der Badewanne stand, dachte ich mir.
Wenn ich Ihnen schon sage, guten Morgen, dann ist das schon gelogen.
Herr Berger, das sind nicht meine Haare, die da liegen, habe ich mir gesagt.
Ja.
Ich habe gezählt, ich habe mich 40 Mal angelogen, das ist nicht mein Haar, das ist nicht mein Haar, das ist nicht mein. Und 40 Haare am Tag verlieren, ist, denke ich, ganz normal und so wird auch.
So, die Studie, ne? Dann mussten die Leute, die jetzt die Hälfte hat die Aufgabe bekommen zu lügen, wie die, was die Balken brechen, nee, die sollten ganz normal leben und die anderen sollten sich fair und ordentlich und moralisch verhalten und nicht lügen. Und wer weniger log, fühlte sich besser. Das galt für beide Gruppen. Aha, wer im Schnitt 3 leichte Lügen weniger pro Woche erzählt hatte, berichtete im gleichen Zug wesentlich weniger über psychische Probleme mit wie Anspannung und Melancholie und physische Beschwerden wie Hals- und Kopfweh. Der Effekt war aber bei den Versuchspersonen mit der Ehrlichkeitsaufgabe deutlich stärker. Ne?
Also die, haben die im Atlantik gelogen auf dem Fischkutter und haben sich da jetzt irgendwie eine Verrenkung geholt? Oder ich verstehe das nicht. Wieso kriegt man denn Halsweh?
Wenn man lügt, das geht ja durch den Hals durch, durch den Kopf, die Lüge. Und das muss man sich wirklich so vorstellen, wie, also die Lüge hat so einen kleinen Hammer in der Hand und wenn sie irgendwo vorbeikommt, klopft sie überall gegen im Kopf.
Aber Herr Berger, logisch, ich kann doch auch schriftlich lügen, einfach mal eine E-Mail schreiben.
Oder, jetzt habe ich es, Herr Berger, lügen, ne?
Ja.
Wenn die lügen jetzt.
Ihre haben ja ganz kurze Beine. Oh,
danke, Herr Berger. Jetzt haben Sie mir die Pointe weggenommen. Aber ist ja okay, Sie quatschen mir immer dazwischen. Wenn die Lüge jetzt durch Ihren Kopf tappert, ne?
Tappert.
Dann macht sie ja Schritte. Und wenn sie kurze Beine hat, hat sie ja, macht sie ganz viele kleine Schritte. Und dann kriegt man Kopfschmerzen von. Ist doch logisch. Wenn einer mit einem kleinen Hammer immer auf ihren Kopf rumhaut.
Also, Herr Berger, ich sag's mal ganz anders.
Ja, sagen Sie
ich zitiere
anders.
Eine mir sehr bekannte Person.
Ja.
Wer ehrlich durchs Leben kommen will, dann muss ich ab und zu mal was dazu klauen.
Ach so.
Ja.
Und das sagt eine prominente, mir bekannte Person?
Nee, mir bekannte.
Ach so.
Also wir sind ja 2 verschiedene Personen.
Ja, das stimmt allerdings.
Sonst, ich meine, es wäre schön, wenn wir schizophren wären und hier sitzt wahrscheinlich nur ein Mensch.
Zusätzlich war bei denen, die die Aufgabe hatten, ehrlich durchs Leben zu gehen, noch der Effekt ein anderer Effekt zu messen. Etwa ab der 5. Woche empfanden sich die Teilnehmer als ehrlicher, sagt Kelly. Wer war Kelly? Egal. Die Ehrlichkeit verbesserte die persönlichen Beziehungen der Versuchspersonen zu anderen Menschen. Dadurch seien sie leichter durch den Alltag gekommen. Das wiederum sahen Kelly und ihre Kollegen als Grund dafür, dass die Probanden auch signifikanter weniger über ihre Gesundheit klagten.
Herr Berger, wenn ich Ihnen heute nicht gesagt hätte, Sie sehen super aus, sondern Sie sehen wieder scheiße aus, Sie sehen aus wie...
Dann wäre das nicht... Doch, das wäre gelogen.
Das ist jetzt wieder Ihre Annahme, dass meine negative Aussage zu Ihrem Äußeren gelogen wäre. Aber es ist doch für beide Seiten schöner, wenn ich ihnen sozusagen zuvorkommend, entgegenkommend, etwas Schönes in den Tag kommende sage.
Ach, Sie meinen also eine kleine, ja, was habe ich denn davon? Ja, toll.
Ich will Sie ja nicht verletzen.
Ja, super.
Sie sind eben gerade aufgestanden.
Ich mache eine Notlüge und sage, Herr Berger, Sie sind aber schick heute, ja? Dadurch versüße ich Ihnen den Tag und ich versaue mir alles, weil ich mit dieser Lüge nicht mehr leben kann. So eigennützig bin ich nicht,
Sie Herr Berger. Sie kriegen Halsschmerzen.
Ja, Halsschmerzen, ich krieg
schon nach einer Stunde, ne?
Ich krieg Zug am Kopf. So, jetzt ist noch die Frage, wie kann man das denn vermeiden? Welche Strategien gibt es überhaupt, dass man nicht so viel rumlügt?
Die Klappe halten.
Nach der Studie beschrieben die Teilnehmer, welche Strategien sie entwickelt hatten, damit sie ehrlicher durch den Alltag kommen und die Zahl der leichten Lügen reduzieren konnten. Einige fanden heraus, dass sie...
Die leichten Lügen,
ja.
Das ist
die,
ja einfach.
Die leichten Lügen?
Das ist ja so, als würde ich einen 100-Hürden-Lauf laufen.
Mhm.
Das kriege ich auch hin. Also das ist ja nicht das Ding jetzt, aber ein Marathon.
Für Sie ist eine, also Herr Berger.
Es geht hier um, Herr Berger,
Sie,
es
Herr
geht
Berger,
hier um.
Für Sie ist 100 Meter Hürdenlauf 110 Meter. Übrigens
ist,
laufen die Herren laufen 110 Meter.
Das ist, als würde ich zum Bäcker Kränzler gehen.
Ja, das ist 110 Meter und diese Dinger sind über einen Meter, ich glaube 1,05 Meter bei Herren, bei Frauen nur 90 Zentimeter. Das denke ich mir jetzt alles aus. Das ist ein bisschen gelogen, aber es kommt dem nahe.
Herr Berger, es ist doch auch so.
Herr Berger, wenn Sie
die 110
Meter Hürden laufen, ja,
nein,
dann ist das wie Sie besteigen den Mount Everest an der Südwand ohne Sauerstoffgerät bei Dauerfrost.
Und alle 10 bleiben dran.
Und das für Sie ist 110 Meter Hürden, ist für Sie.
Ich
die,
ja,
die Welt, die Universumslüge.
Sie reden über etwas ganz anderes. Wissen Sie, ich rede über 100 Meter und Sie 110.
Da ist ja schon gelogen, weil Männer laufen 110 Meter Hürden.
Nein, ich sage doch, was ich laufe. Verstehen
ja.
Sie? Die letzten 10
Sie,
Meter.
Weil Sie sich selbst belügen und die letzte Hürde einfach auslassen.
Es ist tatsächlich so, dass in den letzten 10 Metern mehr als eine Hürde zu nehmen ist.
Ja, und dann die letzte kriegen Sie unten durch.
Das Schwierigste sind immer die letzten 10 Meter.
Ja.
Und man kann auch vorher aufhören.
Ja. Wie heißt das, wo man unter so einem Stock untertanzt?
Lambada.
So ähnlich. Ja, ich weiß es nicht. Ja, das stelle ich mir schön vor, wie sie unter der Hürde
also,
durchtanzen.
Ich weiß nicht, bei uns haben, bei unserer Betriebsfeier haben die Frauen auf dem Tisch getanzt und wir nennen es Table Dance. Hm. Bei ihnen, weiß ich nicht, unter dem Stock? Und wie heißt denn das, wenn man um den Stock herum? Hatten wir in der letzten
Karussell.
Sendung?
Karussell.
Nein, wir haben doch über dicke Neuseeländer geredet, die Verkehrsschilder umbiegen, während sie...
ja, haben wir. So.
Wie heißt denn das?
Einige fanden heraus, ja, jetzt wie die leichten Lügen jetzt kommt. Das muss ja jetzt nur wirklich noch was... Jetzt muss man aufpassen, wie man was mitnehmen kann für den Tag, damit man in der nächsten Woche gesünder ist. Herr Berger, ich mache Ihnen gleich das Mikro aus, wenn Sie hier noch was haben.
Das ist ja ganz
Einige
billig.
Fanden heraus, dass Sie einfach die Wahrheit sagen könnten, wenn es um die Leistungen des Tages ging, statt dabei zu übertreiben. Haben Sie mir zugehört?
Nein. Ich zitiere dort eine uns sehr bekannte Person, und zwar Homer. Hm. Langweilig.
Ja, einige fanden heraus, dass Sie einfach die Wahrheit sagen könnten, wenn es um die Leistungen des Tages ging, statt dabei zu übertreiben. Andere hörten auf Ausreden zu erfinden, wenn sie zum Beispiel zu spät kamen. Manche lernten auch, auf eine schwierige Frage mit einer Gegenfrage zu antworten, um das Gegenüber davon abzulenken.
Das kommt mir bekannt vor.
Ja, und so vermeidet man Lügen. Leichte Lügen. Und dann ist man gesünder, schwelgt durch die Woche.
Mhm. Ja. Ja, ein interessanter Tipp, den ich leider nicht mitnehmen kann, weil sobald ich mit Ihnen rede, denke ich, bin ich immer schon sehr positiv gestimmt, möchte auch weiterhin mit Ihnen reden.
Schön, Herr Berger. Worüber denn?
Zum Beispiel darüber, ob Sie gerade auf mollige Frauen stehen oder nicht, denn ich befürchte, Sie sind jetzt im Moment noch im Stress, Sie suchen gerade eine Musik raus und gestresste Männer wollen Frauen mit mehr Kilos, das ist so ein Thema. Ja, das nächste Thema.
Ja, schön.
Wollen Frauen das eigentlich? Wollen mollige Frauen gestresste Männer? Hat die ja jemand überhaupt gefragt? Das ist auch so eine Frage, ne? Was kommt denn jetzt für Musik als nächstes?
Das ist die große Frage, Herr Berger, aber die werden wir gleich beantworten.
Wetter.
Heute Morgen nach dem Rasieren habe ich meinen Duft selbst verändert und eigentlich bin ich der Meinung, mein Duft ist vorzüglich und weiter zu empfehlen, aber es gibt ja keine Bakterienteilung, wo man jetzt zum Beispiel und dann selbst wenn der eigene Schweiß durch die Bakterien dann wieder weiter verarbeitet wird, dann wirkt sich das ja noch nicht bei dem anderen. Also man kann jetzt nicht Achsel an Achsel sich mit anderen sozusagen die Bakterien austauschen, obwohl man natürlich eine diese vorzügliche Idee hat. Ich habe aber gemerkt, dass ich kein Parfüm auflege und habe mich gefragt, wie ich denn ansonsten für andere rieche. Ja, nach meiner Wäsche ist mir aufgefallen, nach irgendeiner komischen und irgendwas. Und dann habe ich es dann doch getan. Ich habe etwas getan. Also ich habe mich dann doch eingedieselt und dachte, ja, dieser Dunst, der hilft mir weiter. Der bringt mich so weit, dass ich gar nicht mehr daran dachte, dass meine letzten Spekulatius aufgebraucht sind. Und ich freue mich. Bald ist September. Es wird wieder Weihnachten. Wir können wieder zugreifen und uns mit Lebkuchen und diesem anderen Kram versorgen. Aber gut, diese Geldwäsche in dieses Weihnachtsgeschäft, was ja eigentlich eine Weihnachtsgeldwäsche ist, die will ich jetzt noch nicht so sehr vorgreifen. Wir sollten unseren Sommer noch genießen, bevor die wunderschönen Eisblumen wieder am Fenster zu erkennen sind. Ich weiß nicht, ob ihr noch zu Hause Eisblumen an den Fenstern habt. Dafür braucht man ja auch diesen gewissen Dunst. Also jetzt nicht den eigenen Dunst, also vielmehr so eine leichte Feuchtigkeit, die, also wichtig sind vielleicht Doppelglasfenster, könnte sein. Obwohl ich sie auch schon an einigen Schaufenster gesehen habe, aber gar nicht mehr im Laden. Also ein Eisblumenladen, den gibt es gar nicht und diese Läden kann man auch gar nicht kaufen, aber ich glaube, der Vogel ist auch abgeschossen. Also den braucht man nicht mehr. Das ist anders als mit diesen Nacktwegschnecken. Die hat man ja eine Zeit lang gebraucht. Es ziehen natürlich jetzt andere hierher. Es gibt nur noch braune Wegschnecken, und zwar diese spanischen. Und ich habe mich lange Zeit gefragt, und mir ist das wieder vor kurzem eingefallen, wofür hat man die gebraucht, als die Wegschnecken noch schwarz waren? Man ist mit der Kutsche unterwegs gewesen und hat diese Schnecken als Wagenschmiere verwandt. Da gab es ja noch kein Öl, hat sie da irgendwie in die Speichen dazwischen gedrückt. Ist jetzt nicht wirklich das schöne Lok-O-Motiv, um wieder mal mit der Kutsche zu fahren. Aber jetzt gibt es ja wieder Öl und deshalb kann man auch mit der Bahn reisen. Und diesen D-Zug sollte man ruhig nehmen, ab in den Süden, wie die Vögel das tun, und einfach mit dem D-Zugvogel hinterher fliegen oder fahren oder reisen oder zwitschern. Am Montag wird das Wetter eine Höchsttemperatur von 21 Grad Celsius erreichen. Minimum ist in der Nacht 12 Grad Celsius. Es ist leicht bewölkt am Montag. Am Dienstag wird es ähnlich. Es ist entweder wolkig oder leicht bewölkt. Wir erreichen mindestens 22 Grad Celsius am Tag und 12 Grad Celsius in der Nacht.
Wir tanzen mit Berger und Berger.
Das Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit.
Am Sonntag, den 12. August um insgesamt 16.04 Uhr und 48 Sekunden der Tanztee mit Bundesberger Tim.
Und Bundesberger Frank.
Auf 90,2.
Und im Internet unter Facebook und logo.de.
Genau, mit Podcast und rund um die Woche Tanztee, wenn ihr das möchtet.
Der Tanztee mit Berger und Berger.
Ja, die zweite Stunde mit Themen wie zum Beispiel Scheidungspartys boomen in den USA.
Gestresste Männer wollen Frauen mit mehr Kilos.
Ein Feuerwehrmann wurde wegen Brand in seinen eigenen Garten hin zitiert.
Und flüchtiges, anstrengungsloses Denken führt zu einer politisch konservativen Einstellung.
Und jetzt kommt der Kasper.
Jahrelang, denn in der Abschlussnacht ganz allein zum Ball gegangen. Doch wenn schon scheiße tanzen, dann so dass die ganze Welt es sieht. Mit Damen in der Luft, beiden Beinen leicht neben dem Beat.
Hey Boy, Hey Girl war das von den Chemical Brothers. Ihr seid im Tanz die 16.13 Uhr und insgesamt 46 Sekunden. Grund zum Feiern, man soll die Feste ja feiern, wie sie fallen oder so ähnlich, ne? Herr Berger, war das so?
Naja, wenn man da ist, kann man schon mal da bleiben.
Kann man mitfeiern, ja. In den USA ist es jetzt Mode, kommen Scheidungspartys in Mode, Herr Berger, ne? Da sagt man halt, okay, Abschnitt ins neue Leben, ich bin dabei, das muss begossen werden, da müssen wir drauf anstoßen. Und anstoßen alleine ist doof, da müssen alle kommen, alle meine Freunde, alle Kumpels, mache ich Riesenparty draus.
Feiert dieses Scheidungspärchen denn zusammen oder getrennt? Denn wenn die vielleicht am selben Tag zur selben Uhrzeit feiern, dann muss sich der Freund vielleicht für den oder die Partnerin ja entscheiden.
Was?
Ja, stellen Sie vor, wir scheiden uns beide.
Wir lassen uns scheiden, ja.
Wir lassen uns scheiden.
Ja.
Und wir haben vielleicht denselben Freundeskreis.
Ach so.
Und wir machen die Party am selben Tag, zur selben Uhrzeit. Dann wäre die Frage, wo gehe ich eigentlich...
Das würde ich mit Absicht machen. Dann weiß ich, wer die wahren Freunde sind.
Ich kann ja nicht auf zwei Scheidungsparty feiern und tanzen.
Herr Berger, da wird zu Ihnen keiner kommen.
Glauben Sie?
Nee, die kommen alle zu mir.
Das bezweifle ich.
Ja, das können Sie gerne tun.
Woher kommt diese Einsicht? Kann das sein, dass Sie jetzt lügen? Ich sehe schon, dass Sie Halsbeschwerden bekommen.
Ja, also es wird schon in meinem
Sie
Kopf
wollen mich ja nur, schon. Sie wollen mich eifersüchtig machen, aber ich lasse mich nicht darauf ein.
Nee.
Ich habe noch eine andere Frage. Werden denn auch dort die zerbrochenen Geschenke zurückgegeben, liebevoll mit Klebeband wieder zusammengefügt? Also die Gegenstände, die man sich in vielen Streitereien an den Kopf geworfen hat?
Ich weiß nicht, eigentlich gibt es ein Rückgaberecht für Heiratsgeschenke, wenn jetzt Mutti und Vati kommen, hier ist
das Auto,
der Porsche, ne?
Ja.
Und 5 Wochen später lassen sie wieder scheiden, ist das dann, gibt es da eine Rückgabegarantie, irgendwie sowas? Garantie, ja.
Also bei so einem hohen Wert an Fahrvergnügen? Wenn man das, also wenn man nicht hinten sitzt, das ist ganz wichtig, beim Porsche nicht hinten einsteigen. Also soweit, also der Sitz wird, ja, ist ja leider nur ein Zweitürer, aber man, also sollte sich gar nicht darum
hinten einsteigen würde auch bedeuten, man geht hinten in die Kofferraumklappe oder.
Nee, das ist ja der Motor dann da.
Ist ja hinten, ne?
Ja, nee, aber was ich meine, hinten sitzen im Porsche, naja, egal. Ich würde das Geschenk zurückfordern. Also wenn Sie jetzt mit meiner Tochter verheiratet wären oder mit meinem Sohn, ich weiß ja nicht genau, wo Ihre Präferenz liegt. Also ich würde es schade finden, keine Enkelkinder zu kriegen.
Ich würde weder
Ihre Tochter Porsche,
noch Ihren Sohn heiraten
Ich würde den Porsche zurück wollen, ja. haben wollen.
Ja, ja, kriegen Sie.
Bin ich
Sie
froh, dass meine Tochter oder mein Sohn nicht im Zweifelfall, denn dann wäre das ja in 20 Jahren vielleicht.
Ihnen würde ich den auch ordentlich bin zerbeult ich froh, dass zurückgeben.
Sie zerbeult?
Natürlich. So, mittlerweile gibt es professionelle Hilfe. Ja, wenn man seine Scheidung planen möchte.
Ich dachte, wie man die Beulen rauskriegt.
Ach so,
jetzt kommt so eine Werbung, A-Beule garantiert oder so.
Städten wie New York, ja, als Pendant, ist ein Fremdwort, Pendant,
schön, kennen Sie nicht? Schön, Sie heben gleich das Niveau.
Ja.
Ich fühle mich mit Ihnen wie auf einer Rotunde.
Wo? Eine Rotunde ist etwas, was sich nach oben hin wie eine Spirale, nee, was ist eine Rotunde?
Es dreht sich,
es ist schon dreht richtig. Sich.
Sie haben die Bewegung, kann der Hörer leider nicht wahrnehmen.
Wenn ich mit dem Finger kreise.
Ja.
Ja, eine Rotunde, sehr schön. Warum sagst du denn wieder eher?
Ich wollte auch mal ein Fremdwort sagen.
Gut, ein Pendant zum Weddingplaner, ja, ist der Scheidungsplaner, ja. Und die von den Servietten bis zur Farbe der Einladung nichts den Zufall überlassen. Also alles
Sie,
wird dann geplant.
Wissen Sie, wonach diese Planung klingt?
Na?
Nach Morbus Wedding. Das klingt ja nach einer ganz furchtbaren, üblen Krankheit, alles durchplanen. Wo bleibt der Zufall, die Spontanität, dass man auch mal, wissen Sie, wenn dann von dem Plan abgewichen wird, dann ist ja der Horror los. Also je fester und genauer der Plan ist, desto schlimmer wird es für alle Beteiligten.
Apropos, ne? Also Horror, man braucht schon eine gewisse Art Humor, um solche Partys zu planen und zu feiern, denn die Wünsche sind oft außergewöhnlich. Ein paar Sticheleien gegen die oder gegen den Ex dürfen oft nicht fehlen. Pettinato, so heißt die Frau, die organisierte zum Beispiel eine Feier, auf der eine betrogene Frau die Sachen ihres Mannes verbrannte. Eine andere forderte auf ihre Einladung gleich die Gäste auf, alle Single-Freunde mitzubringen. Viele wollen auch einfach nur wild feiern, sozusagen einen Post-Junggesellenabend mit Stripper und viel Alkohol. Oha, Herr Berger, das wäre doch was für Sie, oder?
Nee, ich glaube, das wäre mir zu viel. Ich würde was anderes machen, einen Ernteeinsatz oder sowas in der Art. Ich frage mich jetzt, ob Frau Pettinato, wenn sie jetzt sich von Holger Uno scheiden lässt, ob es denn wirklich großen Stress gibt und wer darf jetzt welchen Namen eigentlich behalten? Darf man?
Uno?
Naja, er ist alleine, verstehen Sie? Er ist, mir ist kein anderer Nachname eingefallen.
Ach so.
Und er bezieht sich natürlich auch auf Pettys Nachnamen. Ich dachte, das sei halbwegs.
Die Vorbehalte gegen solche Scheidungspartys nehmen ab. Diese Erfahrung hat Bloggerin Louise Tarter gemacht, die selbst ab und an solche Feiern organisiert. Die Partys kommen immer mehr im Mainstream an, auch wenn es immer noch Leute gibt, die das erstmal merkwürdig finden. Ja, und dann rennen die übrigens so mit, dann kriegen sie Torte und so, da steht dann auf Just Divorced, also gerade geschieden, machen sie wahrscheinlich auch ans Auto hinten ran. Ja?
Mit kleinen klappernden Dosen.
Juweliere bieten Scheidungsringe an, die ein gebrochenes Herz zeigen. Ein Finger ist nun ja wieder frei geworden, ne, an der Hand dann. Auch im Internet ist eine reiche Fundgrube für partywillige Ex-Verheiratete. Eine Besonderheit findet sich etwa auf weddingringcoffin.com. Weddingringcoffin.com. Hier können besonders Enttäuschte einen Mini-Sarg für ihren Ehering bestellen und diesen dann formell begraben.
Der kostet ja auch Geld, der Ring, ne?
Oder ja, was? Ja, kann man verkaufen. So, ne?
Ja, eben.
Soweit ging Christine Bieten nicht. Ja, sie heißt so, sie hat ihren Ehering verscherbelt und sich von dem Geld einen neuen Ring gekauft. Siehst du? Die Entscheidung für die Party hat sie nie bereut. Das war einer der besten Tage meines Lebens, sagt sie.
Schön, dass es so etwas noch gibt. Diese Partys an sich.
Wie geht's denn weiter bei Ihnen, Herr Berger?
Na, bei mir geht es, ich wollte eigentlich noch eine doofe Frage stellen.
Die oh ja, jetzt, bitte. Warte ich den ganzen Tag schon drauf.
Das Gefühl habe ich auch. Sie warten wahrscheinlich erst seit 15 Uhr, da sind Sie aufgestanden.
Ja.
Und dann haben Sie die 2 Minuten Flugweg genutzt und sind hier reinge.
Ja, und wo ist jetzt die Frage?
Die stelle ich jetzt doch nicht.
Dann haben Sie jetzt die Chance verpasst, Herr Berger. Jetzt kommt Musik. Das ist Boy mit Waitress. 16:20 und insgesamt 41 Sekunden. Ihr seid im Tanztee. They walk in
and sit down. Das war Dan Mangan mit Post-War Lust.
Nicht Band. Lust, Blues.
Danke.
Post-War Blues und die Band heißt Dan Mangan. Mangan.
Gut, das haben wir, das wissen wir. Wenn ihr einen Liedwunsch habt, dann könnt ihr auf die Facebook-Seite gehen. Es gibt dort eine Gruppe der Tanztee bei Loro und dort könnt ihr gerne euren Liedwunsch äußern und wir werden uns engagieren, diesen Liedwunsch auch zu spielen.
Ja, Herr Berger, warum erzählen Sie es nochmal? Das haben Sie doch eben alles schon mal erzählt.
Weil die Wiederholung einprägsam ist. Und es kann sein, dass wenn man etwas öfter sagt, dass sich das Gehirn dann öfter merkt.
Kann auch sein, dass Ihr Mikro einfach aus war, ne?
Sowas kann passieren.
Ja, aber da gibt es ja immer für alles im Leben gibt es einen Schuldigen.
Und wir sind so fehlertolerant und haben nicht bis ins Letzte einen Plan.
Ja, kann offen. Schon mal passieren, dass man zwischen 2 Mikros, die man hat hier in, wie heißt das Ding, Studio, ja?
Ja.
Dass man da einfach den falschen drückt.
Sie nennen es Studio, ich nenne es Raum.
Raum. Was kommt jetzt als nächstes?
Als nächstes kommen die gestressten Männer, die eine Vorliebe haben. Wenn sie unter Stress sind, dann haben sie eine andere Vorliebe, als wenn sie nicht unter Stress sind.
Na, da bin ich ja mal gespannt.
Ich auch. Und zwar, sind Sie jetzt eigentlich unter Stress oder sind alles ganz locker?
Nee, bei mir ist alles ganz locker, Herr Berger.
Ne? Aha, also Ihr Frauengeschmack könnte vielleicht ein paar Kilo weniger haben.
Ja.
Aber wenn Sie zum Beispiel unter Stress sind,
dann
stehen Sie auf Frauen, die ein paar Kilo mehr haben.
Aha.
Also leicht übergewichtig sind, dick oder fettleibig.
Ist das so?
Könnte sein. Laut dieser britischen Studie ist es so, wenn Männer unter Druck stehen, mögen Männer keine Klappergestelle, sondern bevorzugen mollige Frauen an ihrer Seite. Bei Frauen ist das anders. Wenn Frauen Stress ausgesetzt sind, dann gibt es üblicherweise 2 Reaktionen. Entweder ihnen vergeht vor lauter Aufregung der Appetit oder sie greifen vermehrt zu sündigen, weil kalorienreichen Speisen.
So, wollen Sie mir jetzt erzählen, dass Männer, wenn sie unter Druck stehen, eher nach Frauen gucken und Frauen eher nach was zu essen?
Sagt diese britische Studie, es wurden mehrere Gruppen hergestellt aus heterosexuellen Menschen.
Hergestellt?
Also zusammengefügt. Also die waren in einer, sonst kennen sich ja eigentlich nicht. Also. Was ich sagen wollte, ist, was eigentlich wichtig ist. Warum entscheidet sich der Mann, der britische hier in diesem Fall wahrscheinlich, warum hat er diese Neigung? Es gibt also eine unbewusste Neigung und die steht, also wenn sie unter Stress ist, fühlt diese Neigung sich so an, dass sie in bedrohlichen Situationen eher auf reifere und erfahrene Partner setzen wollen. Und eine Frau, die ein bisschen mehr Fülle hat oder mollig ist, die drückt also Reife und Erfahrenheit
verstehe.
Aus. Und mit sozusagen einer etwas molligeren Frau kommt man vielleicht besser durch den stressigen Tag.
Ein bisschen mehr Masse ins Spiel bringen.
Ja, wenn man jetzt unterwegs ist, vielleicht auf der Flucht und man hat jetzt 2 Wochen lang wenig zu essen.
Ja, das stimmt. Das ist ein Thema.
Aber ist auch ein doofes Beispiel.
Aber man kommt aber auch nicht so schnell voran dann
auf der Flucht.
Gut, ich meine, wenn man jetzt
reden wir lieber von der Arbeit. Wir sind ja nicht auf der Flucht. Reden wir lieber von dieser Arbeit.
Ja.
Könnte man vielleicht eine Therapie herbeiführen und das Büro mit molligen Frauen fluten? Und dann sind die Männer etwas entspannter danach.
Ach.
Ja.
Aha.
So wie Versicherungsmanager, die gehen ja in einen Puff nach Budapest.
Ja.
Aber man kann auch sagen, brauchen wir nicht.
Woher wissen Sie das?
stand in den Medien. Es ging damals um den Versicherungskonzern Mannheimer, die dann ja aufgekauft wurden von Ergo.
Ja,
und Ergo hat,
die kennen sich aber aus.
Ergo hat,
Sie sind ja Wirtschaftsexperte.
Ich habe nur Zeitung gelesen.
Ach so.
Das heißt aber nicht, dass ich was weiß, sondern also viele Dinge, die ich lese, verstehe ich gar nicht.
Und dann, das wissen wir alle.
Und dann rede ich mit Ihnen darüber.
Ja, das ist gut.
Das hilft mir auch.
Ja, das hilft Ihnen sehr. Und deswegen sitzen wir ja jetzt wieder hier in unserer Therapie für diese Woche.
Aber ich wollte jetzt keinen Anreiz für einen Puff liefern in Deutschland, also für ein neues Puffgewerbe, sondern einfach nur die physische Anwesenheit der etwas leicht oder fettsüchtigen oder molligen oder wie, es gibt ja viele unterschiedliche Formen oder Silhouetten, dann, also die Anwesenheit führt schon sozusagen, dass der gestresste Mann sich besser fühlt. Es geht jetzt nicht um eine gewisse Praxis, das wollte ich nicht.
Nee.
Ich will mich hier nicht verrennen.
Es ist nur ein bisschen Ausstrahlung, die Sie meinen, Herr Berger.
Ja.
Die sich dann fühlen. Jetzt habe ich, siehst du?
Wir sind immer noch beim Sie,
Herr Berger. Sehen Sie?
Ich
verstehe Sie.
Ich sehe
einen. Im Grunde meines Herzens weiß ich, wie Sie ticken, Herr Berger.
Im Grunde Ihres Herzens. Das heißt, dass
es also gibt ganz so eine, weit unten.
Es gibt so eine Art Vorahnung.
Ja.
Ihr Herz ist in der Hose oder wo?
Weit noch unten. Weiter unten.
Oh, das ist aber unangenehm. Für mich, naja. Macht nichts.
So, das war's jetzt, ja?
Mehr gibt's über dieses Thema nicht zu sagen.
Ist ja auch schon ausreichend, Herr Berger. Ich möchte mit Ihnen nachher, machen wir in der nächsten Stunde. Ich hatte ja noch was angeteased. Ein Feuerwehrmann, ne, der ist alarmiert worden und der musste seinen eigenen Garten löschen.
Schön. Ich hoffe, er war schnell vor Ort.
Ja, ich war ein Feuerwehrmann, ne?
Und was brannte?
Sein Garten. Uhr und insgesamt 3 Sekunden, das waren It's Tropical mit Land of the Not. Ihr seid im Tanztee. Herr Berger, ich habe hier eine Meldung, die kommt direkt rein aus Starkendorf, ja, wo immer das auch ist, aber ein freiwilliger Feuerwehrmann aus Schleswig-Holstein ist zu einem Brand im eigenen Garten gerufen worden. Der Landwirt, der gerade Gartenabfälle auf seinem Grundstück verbrannte, eilte nach dem Alarm am Donnerstag pflichtbewusst zum Feuerwehrgerätehaus. Der Weg zum Einsatzort kam dem Mann aus Starkendorf allerdings seltsam bekannt vor. Er führte nämlich direkt zu seinem Gartengrundstück, wo die Feuerwehr seine Gartenabfälle löschten. Spaziergänger hatten offenbar nur den aufsteigenden Rauch gesehen und die Einsatzkräfte gerufen, weil sie ein Feuer im benachbarten Naturschutzgebiet vermuteten, sagte ein Polizeisprecher.
Sind denn diese Gartenabfälle so wertvoll oder warum muss man die löschen? Oder wurden Beweismittel vernichtet und es gibt irgendwas
Kriminalistisches? Herr Berger, jetzt mal ganz ehrlich, Herr Berger, wenn die Feuerwehr kommt, ne, und ein Feuer sieht, was macht sie?
Die guckt erstmal, ob sich das lohnt.
Nee, die macht es aus. Ja.
Also das ist ja nur ein Haufen von Gartenabfall.
Ja, das macht doch Sinn. Ich meine, wenn der jetzt einige gegrillt hätte, hätten sie wahrscheinlich den Grill auch ausgemacht. Das ist pflichtbewusst.
Ach so.
Das lernen die, Feuer und dann ausmachen. Das
ist ja schlimm, dann kann man nicht in Ruhe grillen. Muss man denn jeden Grill jetzt anmelden und sagen, wir haben ja ein Freudenfeuer oder ein Herbstfeuer oder ein...
Aber ist schon witzig, ne? Da muss der Mann, der gerade seine Gartenabfälle verbrennt, er wird zum Einsatz gerufen und fährt dann wieder nach Hause und macht seinen... Ja, das ist doch aber wirklich, aber, ne, das ist doch mal.
Gibt es jetzt Konsequenzen? War das vielleicht nur eine Notidee? Feuerwehrleute haben ja vielleicht manchmal wenig zu tun. Und
ich weiß nicht, dieses Gartenabfälle verbrennen ist ja gar nicht, ist das überhaupt erlaubt? Da könnte vielleicht was auf ihn zukommen. Ja.
Ne? Ja, vielleicht war das auch absichtlich, damit man mal eine Live-Übung hat und er hat nur vergessen, dem Vorgesetzten zu sagen, dass das ja eine Übung ist.
Aha.
So oft brennt es ja nun wirklich nicht, aber wenn, dann will man ja auch gut trainiert.
Ja, in Starkendorf, wer weiß, was da so los ist, ne?
Ja, vielleicht auch im Nachbardorf bald der nächste Laubhaufen, der sich dort entfacht und zu etwas führt. Zum Beispiel dazu, dass man, wenn man wenig weiß, konservativ wird oder ist oder bleibt.
Ach,
ja.
Wenn man wenig weiß?
Ja, wenig oder an der Oberfläche ist ganz wichtig, oberflächlich bleiben.
Ja.
Also flüchtiges, anstrengungsloses Denken führt zu einer politischen, konservativen Einstellung.
Ach.
Oder zu einer politisch-konservativen.
Aha.
Also ich glaube, da gibt es auch noch einen politischen, da gibt es noch einen Unterschied.
Aha.
Ja, und das haben natürlich welche US-Psychologen herausgefunden?
Welche?
Ja, welche?
Welche?
Nein, die heißen anders, aber ist nicht so wichtig. Ich habe auch gemerkt, dass ich das Wort US gar nicht sagen wollte. Aber
ach so, ja, das war jetzt wirklich, ja, haben sie wieder eine Frage gestellt und sich selbst einen Knoten dabei ins Bein gewickelt.
Ja, ganz schlimm, das mache ich so oft. Und ich komme damit vorwärts, stell mich vor. Das ist auch noch
langsam, aber...
Und ich verbuche das als Erfolg, weil ich mich ja vorwärts bewege.
So eine spanische Nacktwanderschnecke ist ja gegen ein Rennpferd.
Naja, ich glaube, da würden Sie jetzt sagen, das wissen Sie doch nicht.
Ja, erzählen Sie mal.
Um die steile Hypothese zu testen, dass allein schon anstrengungsloses Denken, im Englischen, low effort thinking.
Anstrengungsloses Denken?
Das machen Sie doch jeden Tag, wenn Sie nach Hause kommen.
Natürlich, nee, vorher schon.
Da ist die, ach so, während der Arbeit.
Natürlich.
Ja, wenn man so durchkommt.
Besonders Sonntag zwischen 15 und 18 Uhr.
Das empfinden Sie als Arbeit?
Nee, das ist anstrengungsloses Denken hier mit Ihnen. Da mache ich mir nicht so die große Platte.
Das ist schön, das heißt, dass Ihre Zunge locker sitzt.
Ja, also ich versuche mir da wirklich nichts beizudenken mit Ihnen. Weil
ich würde mal sagen, dann neigen Sie zum Lügen, kann das sein?
Ja.
Dann weiß ich, woher Ihre Halsschmerzen
kommen. Da kommt das Kopfhämmern her, ja.
Ja, also dieses Low-Effort-Thinking, das ist eine konservative Einstellung, die im US-amerikanischen Kontext erzeugt wird, so dass andere Bestandteile des Konservativismus, wie Angst vor Ungewissheit und Instabilität oder eine autoritäre Neigung gar nicht notwendig sind. Haben die Psychologen, wie sie in ihrem Artikel ausführen, in der Zeitschrift Personality und Sozialpsychologie Bulletin bemerkt.
Ach.
Haben Sie es verstanden, was ich überhaupt vorgelesen habe?
Nö.
Wiederholen Sie das mal nochmal mit den eigenen Worten.
Nein, machen Sie das mal bitte.
Es ist so, dass wenn man jetzt US-Bürger beeinflussen will,
ach,
muss man sich gar nicht Mühe geben und ihnen Angst machen?
Nein.
Die Atombombe kommt, die Russen, die Kommunisten, keine Ahnung, wer auch immer kommt. Oder die Ausländer.
Es gibt keine Bürger mehr.
Ja, oder die Autos funktionieren nicht mehr, weil die Matte verrutscht.
Benzin wird teurer.
Ja, man muss ihnen gar nicht Angst machen. Und man muss auch nicht mit einer autoritären Stimme dabei sein.
Sondern
einfach die Leute anstrengungslos denken lassen. Und schon wird man gewählt.
Und wie macht man das?
Tja, da gab es einen ersten Versuch einer Feldstudie. Gut, dass Sie fragen,
Herr Berger. Ja, das ist wie abgesprochen. Wie sorge ich denn dafür, dass die Amerikaner anstrengungslos denken und konservativ wählen?
Da spielt Alkohol zum Beispiel eine große Rolle, steht hier. Also die Psychologen haben eine Bar in Neuengland. Also,
Alkohol günstig machen.
Vielleicht. Also die haben den, Barbesucher untersucht, die natürlich über 21 Jahre alt waren und nicht mit dem Auto und alles politisch korrekt.
Natürlich.
Ne? Ja. Und es ging bei diesen Menschen, die sozusagen einen gewissen Alkoholwert haben sollten, um Fragen wie Produktion und Handel. Und die sollten frei von Regierungseinfluss sein. Oder Privateigentum gehört letztlich abgeschafft. Solche starken Tendenzen gab es. Und nach der Auswertung ist der Blutalkoholwert ein Indikator für politischen kann ich gar nicht lesen.
Der Blutalkoholwert?
Für den politischen Konservatismus ist der Blutalkoholwert ein großer Indikator.
Was?
Das heißt, dass der Indikator ist nur ein Sichtbarmachen. Kein, das ist nicht das Mittel zum Zweck.
Das heißt, wenn ich betrunken bin, wähle ich konservativ?
Nein, das habe ich doch gerade gesagt.
Ach so.
Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, ein Indikator können Schwule sein. Und zwar für den wirtschaftlichen guten Wachstum in Hamburg. Ich habe mal eine Studie gelesen, da wurde das so bewiesen, dass wenn so und so viel Homosexuelle an einem Standort wohnen, dann floriert dieser Ort stärker als zuvor. Das gibt man hat die Homosexuellen als Indikator verwandt, um zu gucken, wie gut sich die Wirtschaft in Hamburg entwickelt oder in Köln oder
jetzt so direkt davon abhängt, ja gut.
Also sie sind nicht abhängig, aber wenn man weiß, und so viele Homosexuelle leben dort, dann gibt es in einigen Branchen ein höheres Wachstum.
Aha.
Das ist der Indikator, man kann das anhand, man könnte in der Biologie vielleicht auch den Spatz nehmen oder so. Sind genug Spatzen vor Ort, dann heißt das, dann kann man daraufhin Aussagen treffen.
Ja.
Nur gut,
Und
jetzt, ich habe den Artikel vorher auch nicht gelesen.
Ja, das merkt doch jeder.
Also nach der Auswertung ist der Blutalkoholwert ein Indikator für politischen Konservatismus. Ja. Ausbildung oder Geschlecht spielt keine Rolle, auch nicht die eigene Identifikation mit dem Konservatismus. Da Alkohol das Denken beeinträchtigt, werde dadurch die Ausgangshypothese verstärkt. Mhm. Jetzt wird es doch verstärkt. Naja, ja. Es gab einen zweiten Test, da wurde der politische Liberalismus und der Konservativismus sowie die Stimmung getestet, zum Beispiel der kognitive Druck auf die Hälfte dieser Versuchspersonen. Und es geht alles so weiter. Ich versuche mal mehrere Absätze zu überspringen. Meistens steht das Ergebnis ja weit hinten.
Oh ja.
Tatsächlich.
Da ist es.
Und aber wie Wissenschaftler so arbeiten, ja. Sie sagen nicht, das ist so, sondern sie sagen, es scheint.
So könnte es sein.
Es scheint eine einzigartige Verbindung zwischen dem ideologischen Inhalt des politischen Konservatismus und dem anstrengungslosen, wenig tiefschürfenden Denken zu geben, schreiben die Psychologen. Das habe ich am Anfang schon mal gesagt.
Ja, das stimmt.
Also möglicherweise kommt der Konservatismus der Anforderung nach, unter Bedingungen der Unsicherheit und der Bedrohung einfache Antworten zu geben. Mhm. Die Psychologen wollen auf jeden Fall klarstellen, dass anstrengungsloses Denken den Konservatismus verstärke, was aber nicht hieße, dass Konservative notwendig nur flüchtig und oberflächlich dächten oder sich darauf verließen. Vermutlich seien die konservativen Denkweisen elementar, normal oder auch natürlich.
Ja.
Das könnte man vielleicht also auch bei ultramodernen Menschen finden. Mhm. Also die Gruppe wurde noch nicht so untersucht.
Nicht, ne?
Nee.
Trinken nicht so viel Alkohol?
Aber wir können schon pauschal sagen, konservative Leute mögen es lieber einfach.
Ja, Herr Berger.
Besonders unter schwierigen, bedrohlichen Situationen. Mhm. Ne, so wie richtig, falsch, ja, nein. Mhm.
Schönes Thema.
Denke ich auch. Wir können noch mal über den Konservativismus reden.
Ja, das sollten wir tun. Jetzt gucken wir erstmal, wie spät es ist, 16:48 schon und insgesamt 43 Sekunden Musik im Tanzstil. Hier ist Kehle, der Sänger von Block Party. Vorhin übrigens, habe ich nicht erwähnt, da lief schon ein Song von dem neuen Album von Block Party hier,
ach,
wenn ihr euch erinnert. Und jetzt machen wir mal was, was er solo gemacht hat. Ja.
Schön.
Das war Kehle mit Tenderoni. Wie gesagt, dieser Kehle ist der Sänger von Block Party. Neues Album ist gerade erschienen. Das war er solo. Ihr seid im Tanztee, 16:53 und insgesamt 34 Sekunden.
Es gibt so eine strömende Frage, die sich in mir so eine ganze Zeit schon herumstrudelt. Und ich habe mich gefragt, wie weit ist denn eigentlich schon das Wasser von Fukushima weiter? Geschippert.
Geflossen.
Genau. Und es gibt dazu jetzt tatsächlich Berechnungen. Das radioaktive Wasser aus Fukushima hat den halben Pazifik bereits überquert.
Ja.
Das kann man sich jetzt nicht so, so wie so ein Eisberg vorstellen.
Nee.
Das ist ja so, das sind so viele unterschiedliche Strömungen, die gleichzeitig in eine, also ja, also es ist schon auf dem halben Weg Richtung Nordamerika.
Mhm.
Das ist doch.
Mhm.
Ja. Ja, und schon jetzt hat sich die radioaktive Fracht über den halben Nordpazifik geteilt. Das zeigt eine Modellrechnung von Wissenschaftlern des Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.
In Kiel.
Gerade um die Ecke. Und die haben solche Berechnungen schon öfter gemacht. Und zwar haben sie sich um die Ostsee gekümmert und haben auch etwas Vergleichendes gefunden. Und zwar die Radioaktivität, meinen sie, werde dann knapp unter den Werten liegen, die heute noch infolge der Tschernobyl-Katastrophe in der Ostsee zu finden sind. Also die haben sich da so ein bisschen schon, die hatten schon ein gutes vorheriges Beispiel, sonst wären sie ja vielleicht.
Modell.
Ja, gut, dass vorher schon mal Tschernobyl war, dann konnte man das so ein bisschen, ist nicht so einfach, das mathematisch zu berechnen. Ja,
haben sie ja Glück gehabt auch. Ne?
Ja, und jetzt, das verstehe ich gar nicht, das muss ich Ihnen sagen, vielleicht haben Sie dazu ein Hintergrundwissen.
Ja, natürlich, erzählen Sie, ich erkläre Ihnen das, ja.
Dort finde man noch
dort rund. Dort finde man?
In der Ostsee.
Finde man?
In der Ostsee findet man noch rund 20 Becquerel pro Kubikmeter im Wasser. 20? Das sei gegenüber dem Normalwert leicht erhöht, aber noch deutlich unter dem Grenzwert für Trinkwasser.
Ja.
Also Ostseewasser nicht trinken, liebe Kinder.
Doch, man könnte es trinken, weil es ist so drunter, aber man trinkt es trotzdem nicht, ne?
Man soll es nicht trinken, weil es den Grenzwert für Trinkwasser übersteigt.
Ach, nur doch oder nicht? Es ist, da steht, Sie haben doch gerade gesagt, nicht.
Naja, der Grenzwert wird. Was habe ich denn gesagt?
Ja, was haben Sie denn gesagt?
Das sei
Ja,
nochmal. Gegenüber dem Normalwert leicht erhöht, aber noch deutlich unter dem
für Trinkwasser.
Liebe Kinder, heißt, ihr könnt Ostseewasser bedenkenlos trinken.
Ostseewasser kann man bedenkenlos trinken, ja.
Ja.
Na gut.
Was ich nicht verstanden habe.
Ich glaube lieber nicht, liebe Kinder. Der Onkel Berger erzählt ja gerade Mist.
Ja, man darf ja wohl noch ein bisschen Mist erzählen. Also wer trinkt denn bitte schön Wasser, wo eine Qualle drin geschwommen
hat? 3 Stunden lang. Übrigens, Herr Berger.
Ich habe noch diese wichtige Frage. Was sind denn 20 Becquerel pro Kubikmeter?
Ist das eine Anzahl für Radioaktivität?
Ist das ein halber Tropfen? Wie darf ich mir denn das vorstellen?
Ja, da fragen Sie mal jemanden, der das weiß.
Also wenn ich jetzt in die Badewanne gepupst habe,
ja.
Wie viel Becquerel Radioaktivität entsteht dann?
Das können Sie unter die Decke fallen lassen sozusagen.
Gut, Herr Berger, Wenn Sie in die Wanne gepupst haben. Jetzt
so,
nehmen wir an.
Ich möchte jetzt Ihnen noch sagen, Herr Berger, dass Hansa heute gespielt hat, ja, was Sie da jetzt das Thema, ich weiß nicht, wo Sie jetzt hinwollen, ob bei Ihnen Radioaktivität in Ihrem Bett entsteht.
Nein, ich wollte darauf hinaus, dass Sie weniger Badewasser verbrauchen als ich.
Nee, Sie, weil Sie mehr Umfang haben als ich und mehr verdrängen mehr.
Nein,
bei Ihnen ist das halbe Bad schon vollgelaufen, bevor Sie überhaupt in der Wanne liegen.
Das glauben Sie?
Ja. Herr Berger, Hansa hat heute gespielt. Und Sie werden es nicht glauben, ich habe gerade verzweifelt nach dem Ergebnis gesucht, wie Sie gespielt haben, bis ich festgestellt habe, ach ja, das ist ja die Ergebnisliste von der zweiten Liga. Hansa ist ja abgestiegen.
Ja,
hab ich denn noch mal,
schön, dass es bei Ihnen angekommen ist.
Hansa spielt jetzt übrigens in der dritten Liga.
Und wie hat Hansa verloren?
Hat 0-0 gespielt gegen Chemnitz, Sie sagen würden.
Ist doch schon mal was.
Ja, Musik im Tanztick mit Cornershop und Brimful of Asher und danach gibt es das Wetter.
Wetter.
Es gibt so Dinge, die da weiß man die Antwort gar nicht mehr, obwohl man sie eigentlich wissen sollte. Aber man kennt den Markennamen noch. Jetzt bei der Mars-Mission denkt man sich vielleicht, Lidl hat die Kamera dort ausgestellt. Abhörfunktion, dieser kleine Lauschangriff, den hat Telekom gesponsert. Aber ich weiß nicht den Herstellernamen. Aber ich glaube zu wissen, dass ein Rover eigentlich fährt. Aber ich weiß nicht, wie dieser kleine Mini-Roboter da heißt, der da noch so über die orangefarbene Wüste fährt. Oder sollte man Apfelsinenhautfarbene? Also, na, es gibt so viele Interpretationsmöglichkeiten. Ich weiß nur, dass der Range Rover sehr erfolgreich war, weil er nicht rostete. Und zwar, als er nach 45 hergestellt wurde. Der Hersteller hatte noch so viel Aluminiumplatten und hat sich gesagt, was mache ich damit? Okay, ich verpacke meinen Motor damit und das Auto. Und dann bekam dieses Auto den Mythos, es wäre keine Rostlaube und damit könnte man unterwegs sein. Aber der Mythos wurde später aufgegeben, als dann die Adligen und Lords und Sirs mit dem Ding um die Ecke kurften und ihren Latte Macchiato so vor sich hinhielten und sich dachten, nach mir das Waldsterben. Das war damals in den 80ern. Da gab es noch so schöne Sachen wie Vorsicht Kamera, was bin ich und warum, am laufenden Band, ohne mich, Spiel ohne Grenzen, der kleine Preis, einer wird bestimmt gewinnen, aber nicht ich leider, warum weiß ich auch nicht. Solche Sachen gab es und man gab aber auch die äußerliche Bedrohung, nämlich AIDS, Falkland. Ich weiß nicht, warum Großbritannien das getan hat, Tschernobyl und andere furchtbare Katastrophen und natürlich das Blätterwaldsterben. Wo sind sie hin? Die Nadeln. Nadeln sind auch Blätter, das vergisst man oftmals, wenn man im Heuhaufen unterwegs ist und sich dort suhlt und denkt, ach wie schön, gemütlich ist das hier, so kann ich hier vor mich hin sacken und mir sagen, ja, das ist meins. Aber dann kommt jemand mit einer Karre an und sagt, ich hole dich ab und zwar wohin? Nach Berlin zum Beispiel. Ich hab's nicht gedacht, aber ich teile mir meinen Keller mit einem Fettabscheider. Was soll denn das? Wo kommt der her? Ja, ich habe eine gastronomische nachbarschaftliche Beziehung und in diesem Keller ist der halbe Raum ausgefüllt durch diesen Dauergast. Manchmal besuche ich ihn, aber nein, ich bin nicht derjenige, der die Fettsackkarre anstellt und sagt, ich hole das Fett ab. Ich habe gar kein altes Auto aus den 80ern, vielleicht ein Diesel. Die sollen ja mit Öl fahren, mit Sonnenblumenöl, aber muss jeder selber ethisch mit sich selber ausmachen, ob er selber pommesmäßig unterwegs sein will und sich sagt, was soll's. Am Montag ist es leicht bewölkt, den ganzen Tag über. Morgens so bei 12 Grad Celsius, am Tag bis 21 Grad. Und am Dienstag ist es nur wolkig oder leicht bewölkt, bis 22 Grad Celsius und morgens auch wieder 12.
Der Tanztee mit Berger und Berger.
Das Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit.
Am Sonntag, den 12. August um insgesamt 17.04 Uhr und 45 Sekunden. Hier sind im Tanztee Bundesberger Tim
und Bundesberger Frank.
Zu hören sind wir auf 90,2.
Und wir sind jetzt auch zu finden bei Facebook mit dem Namen der Tanztee bei Loro.
Und zu hören auf dem Stream auf loro.de.
Der Tanztee mit Berger und Berger.
Tja, Herr Berger, Sie haben Kaugummi am Schuh und auf der Hose, weil Sie unterwegs waren. Wie kriegt man das ab?
Mit typischen Siegerposen. Die wurden untersucht. Bei Olympia gibt es einen angeborenen Ausdruck von Triumph.
Wer sich fett fühlt, der wird auch dick.
E-Mails während der Arbeit versetzt den Arbeiter in einen permanenten Alarmzustand.
Das alles und noch viel mehr in der letzten Stunde im Tanztee. 17.05 und insgesamt 31 Sekunden. Hier ist Joy Division. Love will tear us apart.
Just don't let me down.
Das waren die Cooks, nicht die Köche, sondern die Cooks mit Doppel-O. Und der Song hieß Naive oder so, ähnlich wie Naiv, ne? Naive, bloß mit dem E dran. Ja, aber gucken Sie nicht so.
Nein, bei mir krümelt sich's nur zurecht.
Ja, unter der komischen Haaroberfläche, ja?
Nein, ja, wenn Sie meine Wimpern meinen, ich habe übrigens sehr schöne lange Wimpern.
Ja, das war auch schon wieder
gelogen. Ich habe viele Frauen darum benieht. Nein, ich habe diese Brille auf, deshalb können Sie das nicht sehen.
Damit können Sie auch Ihre Brille putzen, ne?
Mir ist ja schon öfter zugestoßen, dass die Augen Wimpern an meine Brille anstoßen.
Ja,
aber das,
worauf stoßen die an?
Worauf auf ein eigentlich?
Langes Leben.
Das wär vielleicht
als lange Wimper.
Darauf, dass bisher noch keine Fliege mein Auge erreicht hat.
Ja, die werden vorher aufgespießt von ihren Wimpern.
Fern weggefächert.
Ja, klar, die kriegen einige geklatscht von der Wimper. Ne,
ja, Herr Berger? Herr Berger, ob Sie es glauben oder nicht, als Kind bekam ich...
Ja, was bekamen Sie denn als Kind?
Sehr oft Süßigkeiten zugesteckt und sehr oft Kekse. Die Kekse waren meist sehr enttäuschend trocken und haben kaum geschmeckt. Hm. Jetzt ist ja Gott sei Dank mehr Zucker in den Keksen. Ja. Ich bin dieser Keksindustrie sowas von dankbar.
Ja.
Und das aufgrund meiner Wimpern. Glauben Sie mal nicht. Ich habe die angelächelt, gezwinkert ein bisschen und schon wurde die Handtasche geöffnet.
Ja, und dann kamen die Kekse raus.
Tun Sie nicht so. Sie sind ja nur rückwirkend neidisch, dass
Sie mehr Kekse gekriegt haben früher.
Als Sie.
Ja, und?
Und? Hat es mir geschadet? Nein.
Nee, natürlich nicht.
Aber vielleicht kommt da mein ungleichmäßiger Bauchbehaarungsanhang her.
Herr Berger, haben Sie als kleines Kind schon mal dran gedacht, dass Sie zu dick sind?
Nö. Damals war das bei uns Jungs überhaupt kein Problem.
Dick kann man sich auch denken, Herr Berger, das wissen Sie.
Das kann man sich denken. Dick
kann man sich denken.
Sie meinen jetzt jemand, der ständig wie eine junge Frau von der Modeindustrie, von der Zeitschriftenindustrie und besonders gefährlich von reflektierenden Scheiben beeinflusst ist.
So ähnlicher.
Denn reflektierende Scheiben geben ja ein schlechtes Bild von Schönheit wieder.
Von sich.
Ja, von der eigenen.
Schlanke Teenager, die glauben, zu dick zu sein, sind als Erwachsene tatsächlich häufiger übergewichtig. Sie sind überall. Superschlanke Menschen strahlen von Magazintiteln, wie Sie gesagt haben. Herr Berger, wenn diese Scheibe ein bisschen gebogen ist, ne, so ein bisschen so einen Hohlspiegel macht und Sie dann davor stehen, dann sind Sie doch auch schlank.
Ich kenne noch nicht mal den, ich verwechsel immer konkav und konvex. Und ich habe vor kurzem einen Trick gehört, den ich wieder vergessen habe.
Also, ja,
den
kenne ich auch und habe ihn auch wieder vergessen. Ja.
Ich weiß jetzt aber nicht, wir reden vom selben Trick, ja. Aber was heißt denn jetzt, wenn er jetzt so gebogen ist, werde ich den jetzt dünner oder dicker oder was? Ich weiß jetzt nicht, worauf Sie eigentlich hinaus wollen mit Ihrer konkaven Frage.
Das weiß ich auch nicht.
Das ist alles konvex mit Ihnen.
Also, superschlanke Menschen überall, Werbung, Castingshows und das extreme Ideal verzerrt die Wahrnehmung von der normalen Figur. Die normale Figur, Herr Berger, haben Sie eine normale Figur? Ja, haben wir.
Aber ich bin sowas froh, so froh, dass ich bei C&A konfektionsgrößenmäßig mich ausstatten könnte. Ich tue es nicht.
Zum Beispiel weiß ich von, wenn Sie stehen, dass Sie zwei Beine haben zum Beispiel. Also das finde ich schon normal. Also Sie haben eine normale Figur.
Ja, ich habe eine
Jetzt
Nase.
Jetzt sehe ich, ja, eine Nase haben Sie mittig angeordnet, ja?
Ja.
Wäre auch doof, wenn Sie nicht hätten diese Nase, dann würde Ihre Brille runterfallen.
Ja, es gäbe Komplikationen.
Aber sonst so mit den Kopfhörern geht's, weil die Kopfhörer an der Seite die Brille fixieren. Da würde es auch ohne Nase jetzt nicht auffallen, dass
aber
Sie keine Nase hätten.
In meinem natürlichen Habitat laufe ich ohne Kopfhörer.
Ohne Kopf?
Ja, das auch herum.
Ja. So, Herr Berger, das extreme Ideal verzerrt die Wahrnehmung von einer normalen Figur. Besonders Teenager lassen sich von solchen Bildern blenden mit möglicherweise fatalen Folgen. Die Überzeugung, zu dick zu sein, kann bei Normalgewichtigen Jugendlichen dazu führen, dass sie sich als Erwachsene tatsächlich, dass sie dann trotzdem, dann erst recht und so weiter
jetzt,
und so fort
dick werden. Ist das jetzt eine selbsterfüllende Prophezeiung? Also wenn ich mir das einrede, zum Beispiel, ich möchte meine Toilette putzen, weil...
Dann machen sie das auch wirklich.
Nein, das ist ein schlechtes Beispiel. Sagen wir, ich will meine Fenster putzen.
Dann machen sie das auch wirklich.
Weil ich Besuch bekomme. Ach so. Und während dieser Tätigkeit sage ich mir immer wieder, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Heißt das denn, ich schaffe es letztendlich wirklich nicht und der Besuch kommt und die Fenster sind nicht geputzt?
Und sitzt im Dunkeln quasi.
Ja, wir sitzen alle. Wir können immer noch was auf die Fenster malen.
Das Klo ist dreckig, die Fenster sind dreckig.
Nee, ich habe jetzt nur von den Fenstern.
Herr Berger, sagen Sie, die Toilette, ich muss mal wieder bei Ihnen zu Besuch kommen. Oder was? Das hört sich ja schlimm an.
Ja, wir können zusammen Fenster putzen.
Ja, und das Klo machen Sie schön alleine.
Die Sonne scheint ja nicht so häufig, dann eignet sich das. Also jetzt ist eigentlich gutes Wetter, um Fenster zu putzen, denke ich. Ich will noch auf dieses Training hinaus. Heißt das, wenn man sich also selbst beeinflusst?
Ja.
Und man gibt eine Prophezeiung wieder, dass die Kaffeekörner.
Ja, die trifft dann ein. Wie können Sie Kaffeekörner in einem Filterkaffee haben, Herr Berger? Das ist doch gelogen. Das war die dritte oder vierte Lüge heute an diesem Tag. Ja, ich finde das anmaßend.
Ich wollte nicht sagen, dass das ein Rotzschleim ist, den ich heruntergesogen habe, weil ich das unappetitlich fand.
Wir haben in dieser Sendung gelernt, dass Lügen ungesund sind. Sie werden Kopfschmerzen kriegen, wenn Sie aus dieser Sendung stiefeln,
weil
Sie den Hörer von hinten bis vorne nach Strich und Faden voll lügen.
In mir ist schon ein inneres Güstrow.
Ja.
Und das macht dann auch das macht es nicht mehr. Inneres
Güstrow?
Ja. Ich habe Sie ja heute frühen Nachmittag auch gesehen.
Ja.
Und Sie wirken auch wie Güstrow. Sie wirken so ein bisschen, die Fassade ist okay und so weiter, aber im Hinteren.
Oh, das ist aber nett gesagt noch.
Da lauert ein Barlach. Und dann.
Ja.
Wir wissen ja alle, wie traurig Barlach so ein bisschen in diese Richtung. Sie lenken mich die ganze Zeit ab, Herr Berger.
Oh, das ist aber nett gesagt.
Ja, dabei will ich ja Ihre Hirnzellen ein wenig zerstreuen. Und zwar geht es um.
Oh, ich halte sie fest, damit ich alle fünf wiederfinde danach.
Das ist das Richtige, was Sie eben sagen, festhalten. Und zwar.
Ja, jetzt wissen Sie wieder nicht.
Autogenes Training.
Kurze Pause, kleines Stocken, dann war er wieder weg, der Faden.
Ja, ich habe einen Trick, wissen Sie? Ja. Das können Sie hinter meinem Bildschirm nicht erkennen.
Nee.
Ich habe so kleine Fingertricks.
Ja.
Ich halte meinen Finger fest.
Erstens halten Sie Ihre Finger so hoch, dass Sie immer über dem Monitor sind. Das nur mal für Sie, falls Sie denken, ich sehe Sie nicht.
Also ich halte manchmal.
Wieder mal ein Trugbild.
Wir leben alle von gewissen Bildern.
Ja, komm, erzählen Sie.
Manchmal halte ich einen Finger fest.
Ja.
Und dann gucke ich den Finger an und weiß, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte.
Ach.
Zwischendurch habe ich es vergessen. Es gibt aber auch manchmal, dann halte ich drei Finger fest, weil drei Sachen kommen.
Ja.
Aber das ist nicht das, worauf ich hinaus wollte.
Und zwar, das ist aber wirklich, das ist ein schöner Trick. Ach, Sie gehen also, wenn Sie einkaufen gehen, ja, nehmen Sie eine Hand, packen drei Finger der anderen Hand in diese Hand, umklammern die und Sie wissen, dass Sie Milch, Butter und Käse brauchen.
Das Problem wird, wenn ich mehr kaufen will, dann muss ich meine Zehen hinzuverwenden.
Ja, das und dann sieht dann scheiße beim Laufen aus.
Ja, ich springe wie ein Frosch, der sozusagen verbunden ist.
Das ist aber wirklich eine sehr interessante These, ja, das ist schön. Da wissen Sie wirklich, das hilft, ne?
Ja, ich habe mir früher Knoten in meine Bauchhaare geklöppelt,
ja.
Aber das funktioniert nicht, weil ich manchmal, dann muss ich das Hemd aus der Hose ziehen und es wirkt ein bisschen anzüglich.
Drückt auch am Bauch, ne? Wenn die Hose da drüber.
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Die Hose wird dann automatisch enger, wenn das Hemd in der Hose steckt.
Ja, ja.
Mache ich nicht mehr, seitdem ich mein Wachstum weiter fortschreiten möchte.
Ja, Sie belügen sich ja auch und sagen, Sie sehen gut aus und ziehen dabei den Bauch ein.
Nein, das weiß ich.
Ach so.
Herr Berger, das autogene Training, darauf will ich hinaus.
Ach so.
Ich habe etwas erfahren von jemandem, der mir bekannt ist, der Einschlafprobleme hatte und da hat ihm sein Professor geraten.
Halt mal deine Finger fest.
Nein, er hat was anderes geraten.
Na?
Sagen Sie zu sich, mein linker Arm wird schwer, wird ruhig, er wird ganz. Das macht er über den ganzen Körper, mein rechter Arm, mein linkes Bein und so weiter. Es gibt da so eine Reihenfolge, die einhalten muss.
Ja.
Und wissen Sie was?
Na?
Nach 10 Jahren musste dieser Mensch.
Schläft er ein.
Er muss es, also früher musste er es länger sagen, jetzt muss er es nur noch denken. Ich werde ruhig, müde, schlaf ein. Und zack, bumm, schläft er ein. Und weil ich das weiß, dass das funktioniert, habe ich mich gefragt, ob dieses sich einreden, ich bin dick, sozusagen tatsächlich zu einer bewussten Ausfüllung führt.
Nach 10 Jahren schon, ne?
Ja.
Wenn Sie ordentlich essen zwischendurch.
Aber wir werden doch alle dick, oder?
Natürlich.
Alles wird teurer, wir werden dick. Ja. Früher war alles besser und die Jugend von heute.
Das ist auch, die von oben, die wollen das auch so.
Stimmt, das ist so gewollt. Davon können wir ganz stark ausgehen.
In wie heißt das Ding? Norwegen. Da hat man jetzt, haben Forscher das Ganze herausgefunden in einer Langzeituntersuchung für die Young Hunty oder so, Hunt 1 oder so hieß das. Der Versuch waren zwischen 1995 und 97 fast 1200 normalgewichtige Teenager beiderlei Geschlechts befragt, vermessen und gewogen worden. Es zeigte sich, dass 22% der Mädchen und 9% der Jungen sich zu dick fühlten. Obwohl sie in Wirklichkeit ganz normale Figuren hatten. Und die Teilnehmer wurden rund 10 Jahre später erneut einbestellt und untersucht. Immerhin die Hälfte von ihnen war in dem Alter von 24 bis 30 nach noch immer normalgewichtig. Dennoch ergaben sich gravierende Unterschiede in der Gewichtsverteilung. Von den Jugendlichen, die sich als zu dick empfunden hatten, waren später dem Body Mass Index zufolge 59% übergewichtig. Von denen, die mit ihrer normalen Figur zufrieden waren, waren es nur 31%. Also doppelt so viele waren dick geworden, ja, die vorher gesagt haben, oh Gott, ich bin zu dick. Die haben das, ich glaube, sie haben es schon gemerkt, dass sie zu dick sind. Das schlummert in dir, in einem drin.
Ich bin ja nicht zu dick.
Dann kommt's raus. Ich glaube, dass das Hirn schon weiß, wie der Körper in 5 Jahren aussieht und dann warnt er vor und man denkt sich, oh Gott.
Wir haben vorhin über den Umgang mit Stress geredet. Ja. Wenn Frauen gestresst sind, essen sie gar nichts oder sie essen ganz viel Süßkram. War ja so die These. Aber vielleicht essen Männer ja genauso, wenn es Stress gibt, dann will man ja das so ein bisschen kompensieren. Und wenn man auf lange Sicht hinaus lernt, etwas falsch zu kompensieren, also bei Stress vielleicht nicht 1 Snickers, sondern 3 Snickers, noch ein Maß und Amerikaner zu sich nimmt.
Stress ist das Stichwort. Ich habe hier ein schönes Thema nachher. Wer lächelt, ja? Wer weiterkommt, wer trotzdem lächelt, ist das Stichwort.
Und mein nächstes Thema mit Ihnen ist, wer E-Mails bekommt, während er arbeitet, ist unter permanentem Dauerstress.
Mike Flowers Pops Wonderwall. Drums! Die Ting Tings mit Great DJ im Tanztee. 17.28 Uhr und insgesamt 44 Sekunden.
Seid ihr im Tanztee?
Bitte?
Ja, das war tatsächlich eine Frage.
Ach so, also sprechen Sie mich jetzt in der dritten Person an oder haben Sie so viel Ehrfurcht?
Nein, das ist eine Frage, auf die ich keine Antwort hören möchte. Aber sie ist trotzdem da.
Haben Sie Stress?
Manchmal.
Lächeln Sie, dann geht's weg.
Das glaube ich nicht. Wenn ich lächle, dann kommen die Menschen ja zu mir hin und dann wollen sie was. Verstehen Sie, wenn man so, ja. Ich brauche ja nur nicht lächeln und schon gucke ich böse. Und,
das ist richtig.
Dieser Eindruck.
Ach, Berger, Sie können, Sie können doch gar nicht böse gucken. Aber guck, also wirklich, Herr Berger.
Ich kann total entspannt gucken und dann gucke ich.
Und dann entgleist Ihnen alles.
Na, dann haben Kinder schon Angst vor mir.
Ja, Kinder haben Angst vor Ihnen, weil sie Ihnen Angst machen.
Ich habe noch nie Kindern Angst gemacht.
Nein,
ich habe heute Kinder verfüttert.
Letzte Woche, wo der Kleine hier reinkam und sie gesagt haben, das ist nicht deine Schokolade. Ohne Grund, sie kannten den Kleinen nicht und
der kam hier einfach rein und es war zu wenig Schokolade da.
Ja.
Ich meine, es ging um Schokolade, nicht um Kuchen oder so.
Gesundes Revierverhalten, würde ich mal sagen und so.
Ganz natürlich.
Ja. Stress einfach weglachen, auch wenn einem gar nicht danach zumute ist. Klingt zu schön, um wahr zu sein, dass dieser Ansatz tatsächlich funktioniert haben. US-amerikanische Psychologen der Kansas University jetzt nachgewiesen an der Untersuchung von Tara Kraft, nicht Lara Croft, das ist Tara Kraft, und Sarah Pressman,
ja,
nahmen insgesamt 169 Personen teil. Es ist wieder sehr wissenschaftlich heute, aber das ist ja auch das Fachmagazin für journalistisches Halbwissen. Ich finde schon, ja, in der Trainingsphase der Studie sollten die Teilnehmer üben, mit einem Essstäbchen zwischen den Zähnen einen bestimmten Gesichtsausdruck über längere Zeit zu halten. Das können Sie sich mal vorstellen, Herr Berger?
Gibt es da so ein Lächelkauholz?
Sie haben ein Essstäbchen zwischen den Zähnen, das heißt, sie kriegen die Zähne ja gar nicht auseinander.
Ich kenne diese
Experimente. Manche kriegen das ja auch so nicht beim Reden. Und dann sollen sie lächeln dabei.
Diese Experimente kennt man mit Salzstangen. Man versucht ein ganzes Salzstangenhölzchen in seinen
Mund zu... Hölzchen.
Ja, dieses Stänkchen.
Stänkchen.
Ja, Sie wissen schon, was ich meine. Ein
Salzstänkchen.
Ja, und das versucht man dann im ganzen Gaumen oder man macht dieses Krokodilfoto mit sich selber und überlegt, ob das gehen würde, dass man eine Maulsperre hat. Also ob das.
Ja, schön, Herr Berger, machen Sie mal. Und dann können Sie doch bei Facebook posten dann, ne? Ja. Wie groß, wer schafft die längste Zeit, ne?
Ich habe schon einige Western gesehen, da gab es diese Lächelhölzchen.
Ja.
Da gab es eine Schusswunde oder ein Pfeil, der ungeschickt sozusagen.
Ja. Platziert wurde?
Ja, Und dort hat er eine Wunde hinterlassen. Ja. Und floss auch reichlich Alkohol, aber mehr auf die Wunde und also auch ein bisschen in. Also wurde auch einiges oral eingenommen.
Ja, ja.
Wie heißt es eigentlich, wenn etwas vom Körper aufgenommen wird, wenn es die von der Haut aufgenommen wird?
Also oh, zum Beispiel, das ist doch
der Indianerpfeil zum Beispiel. Oder der Pfeil der Ureinwohner Nordamerikas.
Jetzt, das, oh Gott, ey, mir liegt's auf der Zunge.
Wie, was ist das? Das könnten eigentlich unsere Hörer wissen. Die könnten auch auf Facebook uns auch
irgendwas
mal helfen.
Mit subkutan heißt, glaube ich, unter die Haut oder so ähnlich. Ich müsste irgendwie so, jetzt sitzen Leute zu Hause und so heißt es. Und er kommt nicht drauf. Ja, ja.
Ich denke an Krätze gerade. Denn Krätze,
an Krätze denken Sie.
Ja, das sind so kleine Lebewesen, die sind auch unter der Haut und leben dort und haben viel Spaß miteinander.
Aha. Ja, schön, Herr Berger. Denken Sie gerade an Krätze.
Ja, was einem so unter die Haut geht.
So. Gruppe 1 hielt, wir sind jetzt immer noch bei den Leuten, die mit Essstäbchen im Mund grinsen. Ja, Gruppe 1 hielt das Essstäbchen so im Mund, dass ein neutraler Gesichtsausdruck entstand. Gruppe 2 kreierte ein Standardlächeln, an dem nur die Muskeln um den Mund beteiligt sind. Gruppe 3 erzeugte ein sogenanntes Dachin oder was für ein Ding?
Das ist dieses Joker-Lächeln.
Oder echtes Lächeln.
Der mit Feind von Batman.
Bei dem der Mund und auch die Augenmuskeln eine Rolle spielen. Also das echte Lächeln, ja. Das wahre, das Urlächeln.
Aber das Lächeln mit so einem Stöckchen in einer Gusche, das sieht doch doof aus.
Ja, jede Hälfte der Gruppenteilnehmer trugen die Wissenschaftlerinnen auf. Unabhängig von dem durch die Essstäbchen erzeugten Gesichtsausdruck tatsächlich zu lächeln. Ja, Hälfte.
Also, ich höre immer nur Lächeln.
Ja.
Was
der anderen Hälfte
passiert?
War nicht bewusst, welches Minenspiel sie auf ihren Gesichtern trugen.
Nennen Sie uns das Ergebnis.
In der anschließenden Testphase sollten die Probanden 2 Multitasking-Aufgaben absolvieren, die Stress erzeugten. Aufgabe 1 war, einen Stern mit der nicht dominanten Hand zu zeichnen.
Ich möchte gerne nochmal Homer zitieren.
Der nur als Spiegelbild zu sehen war. Für die zweite Aufgabe mussten die Studienteilnehmer ihre Hand in einem Kübel mit Eiswasser tauchen. Während beider Aufgaben hielten die Probanden die Essstäbchen genauso im Mund, wie sie zuvor trainiert hatten. So, Herr Berger, was Sie da jetzt lernen ist, Sie können eine Hand, ja?
In Eiswasser tauchen. Sie
baden
ihre Hände.
Und kriegen dadurch Stress, weil es ist ja kalt.
Ja.
Und gleichzeitig haben sie ein Stäbchen im Mund und lächeln und interessiert sind. Sie lächeln den Stress quasi weg und können dann mit ihrer ganz schlechten Hand irgendwie noch einen Stern malen. Und Lobby, oder? Das ist das Ergebnis dieser Studie. Und jetzt erzählen Sie mir nicht, dass das langweilig ist. Denn es gibt öfter
das
Situationen,
Herr Berger.
Ja, eben, wo Sie.
Aber dieses Langatmige.
Ja.
Wenn Sie da.
Nein, ich muss Ihnen doch erklären, was Ihre Phase ist. Wenn Sie kurz vor 17 Uhr schon wieder denken, wo ist das Schnitzel und wann ist hier Feierabend, da kann ich ja nichts für.
Stimmt, wenn ich hungrig bin, dann bin ich schon ein wenig fordernder als sonst, ja. Da hilft auch, glaube ich, kein Essstäbchen, außer da ist was dran, zum Beispiel ein Fisch oder so. Naja, dieser Stressausdruck, wurde diese Stressuntersuchung von der US-amerikanischen Soldatenvereinigung ausgeführt?
Nee.
Bei mir hat nämlich die US-Army ja auch Leute unter Stress gesetzt.
Ja, bei Ihnen?
Bei mir, in meiner Studie, die ich hier herausgefunden habe.
Ja, mussten die auch in kaltem Wasser die Hand und dann lächeln dabei, weglächeln, das Stress?
Es wurden Gruppen sortiert, einige wurden mit E-Mails bombardiert und einige nicht. Und zwar US-Streitkräfte, die im Zivilen, also im Büro arbeiten, also Schreibtischtäter.
Was sagt Homer?
Langweilig.
Ja.
Nein, es ist nicht langweilig, Herr Berger.
Ach so,
nein. Diese US-Studie wurde von der US-Armee in Auftrag gegeben, weil die US-Armee überlegt, ihre Soldaten mit Smartphones auszurüsten.
Wahnsinn. Die haben doch alle schon eins.
Ja, denke ich auch. Das wissen wir ja seit WikiLeaks. Aber die Frage ist auch, warum Smartphones, warum nicht so ein altes, also die sind doch viel zu empfindlich und das Display geht kaputt, wenn die da im Einsatz sind. Ich verstehe es nicht.
Outdoor-Smart-Handys.
Die Forscher haben herausgefunden, dass es Vor- und Nachteile gibt.
Ach.
Nennen wir erstmal einen Nachteil.
Nachteil ist, sie können jetzt telefonieren.
Also die haben stellenweise bekamen die Leute keine E-Mails.
Sie sind erreichbar.
Nein, es geht um diese E-Mails. E-Mails wurden als kriegstechnisch wichtiges Mittel eingesetzt.
Ja.
Wenn sie jetzt also die US-Armee die Siemens-Büroarbeiter angreifen will,
ja.
weil Siemens vielleicht irgendeine blöde Technik an Nordkorea verkauft hat.
Ja, dann kriegen sie erstmal eine E-Mail.
Dann kriegen die Siemens-Mitarbeiter alle E-Mails und dann sind die Siemens-Mitarbeiter unter Stress.
Ja.
Eigentlich darf man das ja nicht. Das würde nämlich zu Kollateralschaden führen und das soll, die Zivilbevölkerung soll immer rausgehalten werden.
Mhm.
Aber wie das so ist im Krieg, da gibt es ja keine und der Stärkere und so. Nein, worum es eigentlich geht, ist, wenn man viele E-Mails bei der Arbeit bekommt, ist man unter Stress abgelenkt und man hat ein erhöhtes Pulsverhalten. Wenn man weniger bekommt, weniger E-Mails, ist man besser bei der Arbeit und hat einen ruhigeren, ausgelassenen Puls, aber könnte sich ausgeschlossen fühlen, wenn man zu wenig E-Mails bekommt.
Herr Berger, Zahnstocher zwischen die Zähne und weglächeln. Alles, haben sich alle gemerkt, hast gemerkt. Also für, liebe Leute, liebe Hörer, wenn die Woche schlimm wird, wenn der Chef irgendwie sagt, irgendwie komm, du musst das noch, das muss und oh, hast
Herr
du nicht
Berger,
gesehen,
ich habe eine hervorragende
lächeln
Idee.
Lächeln Sie das alles weg.
Wir schicken der US-Army
ein paar Zahnstocher.
Ja. Und ein Foto von uns, wie wir da so schön lächeln.
Ja, das ist eine gute Idee.
Weil das ja hilft, weil das den Stress abbauen soll.
Hier machen wir mit dem Handy machen wir das Foto und dann.
Aber wie oft baden denn US-Soldaten ihre Handys in Eiswasser?
Ja, das ist die offene Frage.
Ich meine, noch gibt es keinen Krieg um Grönland, ne, um die Zufahrtswege. Oder doch? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Russland vor ein paar Jahren an Nordpol eine Fahne in den Meeresgrundfußboden reingesetzt hat. Obwohl ich glaube, sie haben nicht genau die Mitte, den Nordpol haben sie nicht erwischt. Also das ist ganz schwer zu sagen, wo ist der genaue Nordpol? Und dann müssen sie es ja mit einem U-Boot getan haben und mit einem langen Arm.
Ja, schön, dass da unten eine Fahne ist, ja.
Ja. Schön. Die Amis haben einen auf dem Mond und die Russen einen am Nordpol.
Unten drin. Ist ja dunkel da.
Ja.
Ja, Tomte Insecuritate heißt der Song. Wir sind im Tanz-Tee. 17:46 und insgesamt 27 Sekunden. Was haben wir gelernt heute, Herr Berger?
Wir haben gelernt, dass die Commerzbank sich von Foodwatch unter Druck lassen könnte. Ich kriege keinen Satz mehr hin. Die Commerzbank steigt aus Nahrungsmittelspekulationen aus.
Ja, Trommelwirbel.
Diesen Satz habe ich abgelesen.
Wahnsinn. Wir haben gelernt, dass man ein Pferd nicht tätowieren darf, auch wenn man ein Rolling Stones Logo drauf batschen möchte. Darf man nicht.
Darf man nicht. Es gibt auch eine Frage, darf man es oder nicht? In Kolumbien sammeln die Kinder in ihrem Stickeralbum die Bilder von Drogenbossen. Und Kolumbien überlegt jetzt, ob man das verbieten lassen soll.
Och, ist doch witzig. Ja, wir haben nicht gelernt, wie man Kaugummi vom Schuh macht. Oh, das ist wichtig. Achso, ganz kurz ins Gefrierfach den Schuh, wo der Kaugummi unten klebt, einfach ins Gefrierfach reinpacken. Kaugummi wird fest, man kann ihn dann abbrechen. Und wenn es die Hose ist, wo man sich auch raufgesetzt hat, einfach ins Gefrierfach. Dann ist der Kaugummi weg.
Aber was ist, wenn ich Kaugummi in meinen Haaren habe?
Einfach in ein Gefrierfach, ja.
Das und ist dann, aber unangenehm. Ja. Die Haare vorher abschneiden.
Abschneiden und dann, ins Gefrierfach, ja.
Ja, geht. Und dann kriegt man den Kaugummi wieder aus.
Dann geht der gut raus.
Ja, super Idee.
Herr Berger, in den USA kommen Scheidungspartys in Mode. Das boomt, ja. Also warum nicht die Feste feiern, wie sie feiern oder umgekehrt. Da hat man ja auch wirklich dann, ne? Dann beginnt wieder das Leben, das Neue.
Das beginnt auch bei gestressten Männern. Das haben britische Forscher herausgefunden, dass gestresste Männer, wenn sie gestresst sind, einen Umgang mit Frauen suchen, die eher ein bisschen mollig sind.
Stress war wahrscheinlich heute auch hier das Dauerthema. Wir haben geklärt, dass wer trotzdem lächelt, immer weiterkommt. Also auch wenn der Chef irgendwie was sagt, das muss noch gemacht werden. Einfach ein Zahnstocher zwischen die Zähne, dabei ein künstliches Grinsen und der Körper fühlt sich total oberwohl und Stress kann einem gar nichts antun. Stress kann man weglächeln.
Ja, und das war auch unsere Alternative, statt den US-Soldaten ein Smartphone zu geben, doch eher ein paar Zahnstocher. Wenn sie dann im Einsatz sind, dann lächeln sie. Man muss ihnen nicht noch irgendwelche E-Mails senden.
Lügen ist ungesund. Wer täglich ein paar Lügen anbringt, der kriegt Kopfschmerzen, dem tut der Hals weh, dem ist unwohl. Also wer ehrlich durchs Leben geht, ehrlich wird am längsten.
Also bei diesem Thema habe ich nicht zugehört und das ist auch eigentlich gar nicht wahr, was Sie da erzählen, Herr Berger. Das glaube ich nicht.
Ja. Und schon haben Sie Kopfschmerzen am Hals.
Aber was wahr ist, dass flüchtiges, anstrengungsloses Denken zu einer politisch konservativen Einstellung führt.
ja, wer oberflächlich denkt, wählt rechts. Deshalb wollten Sie das so sagen?
Nein, rechts ist, das ist schon, das ist
ganz
schon,
konservativ.
Das, nein, das ist ja schon radikal.
Ach so.
Das ist, nein, ich meine wirklich nur konservativ ist sowas wie bitte, danke zum Beispiel. Also bürgerlich wäre, also das ist auch schon konservativ. Konservativ kann aber auch sein, nicht so viele Ausländer, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Aber das wäre ja schon wieder fast rechts. Also es fällt mir auch schwer, da jetzt überhaupt eine Meinung zu finden.
Ja, Herr Berger. Wer sich fett fühlt, wird auch dick. Also wer dran denkt und der Meinung ist, oh, ich bin zu dick und ist es eigentlich gar nicht, der wird auch in den meisten Fällen dick.
Ja, mehr habe ich nicht gelernt. Ach doch, das radioaktive Wasser. Es hat schon den halben Ozean überquert.
Ja.
Und das, also den halben Nordpazifik, um mal ganz genau geografisch sein zu können. Und es ist schon auf gutem Wege zu USA. Und Mexiko und Kanada.
Ja,
wie geht's? Und Panama.
Und Panama. Und was reimt sich noch auf? Kanada und Panama? Nichts. Wir haben einen Gast im Studio und zwar geht's jetzt hier gleich weiter im Anschluss mit der Literatursendung. Was gibt's denn heute da?
Ja, das geht ganz konservativ los sozusagen und mit Literatur. Und zwar, wir blicken zurück auf die Benefizlesung zur Risse. Zeitschrift. Die war am vergangenen Freitag im Warmbad in der Phase 2 und es gibt natürlich als Überraschung auch einen ernsthaften Text von Carloide. Carloide hat bezeichnet, das ist jetzt ein ernsthafter Text und alle Hörer können das nachher überprüfen, ob Carloide in der Lage ist, ernsthafte Texte zu schreiben.
Wer ist das?
Das ist sozusagen einer der Rostocker Lokalmalatoren. Herr Berger, wir merken, dass das die Bundesberger sind und aus der Großstadt Berlin kommen.
Aus der Bundeshauptstadt.
Aus der Bundeshauptstadt.
Ja, Herr Berger, das...
Hat sich nichts geändert. Berlin ist und bleibt die Hauptstadt der Republik.
Weiter geht's danach mit dem Plattenfroster heute. Ich weiß gar nicht, ist ja, glaube ich... Nee, man schüttelt den Kopf. Plattenfroster heute nicht.
Dann vermutlich haben die in London irgendwie alles abgeschaltet. Also... Vielleicht kommt da kein
nicht erreichbar?
Internet, ne? Das ist nicht erreichbar, sitzen immer noch da in diesen Docks und nichts passiert.
Aber seit wann wird denn die Stubnitz mit dem Internet betrieben?
Heute wird alles mit dem Internet betrieben. Sie sollten das mal als ordentlicher Zuhörer des Tanztees doch wissen.
Ja. Sollte es recherchieren. Ich glaube, nach dem Plattenfrosser, der nicht kommt, kommt die Metallallianz. Kein Kopfschütteln.
Kein Kopfschütteln, also ist, ja, und danach der Vlegma Express und dann sofort wieder, wenn die Woche um ist, der Tanztee.
Ja.
Nächste Woche.
Das ist ja schon wieder in 7 Tagen.
Sonntag, 15 Uhr.
Oder in 6, würde ich fast.
Ich höre ein erleichtertes
Strecken.
Tönen draußen, also die Schiffe verpissen sich, sozusagen die Hansesail ist vorbei, juhu.
Es kann wirklich sein, Herr Berger, dass die ihren Urinabfluss im Hafenbeck niederlassen.
Also Herr Berger, also wo die
Sie... Sie haben doch verpissen gesagt.
Ja, das war aber hat eine andere Bedeutung.
Ach so.
Ja. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.